Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Selbst ich kann dieser Spielanalyse mit sicher nichts mehr zufügen, obwohl ich ja normalerweise mehr aus dem Bereich der Verbalerotik komme.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz, zur 50. Ausgabe. Es ist kaum zu glauben, wir feiern ein Jubiläum. 50 Mal habt ihr das vielleicht schon gehört und seid damit offiziell mit mir befreundet, egal ob wir uns kennen oder nicht. Jeder, der Seltner gehört hat, kann sich dieses Privileg übrigens nicht ans Revers heften. Wir reden über den Bundesligaspieltag hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der @genetzer bei Twitter. Und auch heute zum 18. Spieltag begrüße ich zwei wunderbare Gäste mit mir in der Leitung. Da wäre zum einen die berühmteste Ente Twitters, Thomas Noback vom Sportinformationsdienst SID. Hallo Thomas.
Guten Abend, hi.
Du bist tatsächlich der erste Sandhausen-Fan und Mitglied, den ich im Verein habe.
Da solltest du unbedingt Carpe Diem Sandhausen bei Twitter folgen. Da beziehe ich meine erstklassigen Informationen her.
Das sollte ich definitiv nachholen. Magst du uns kurz, also die Hörer kurz aufklären, wie das denn kam, dass du jetzt Sandhausen-Mitglied bist?
Das ging eigentlich sehr schnell und hat mich selbst so ein bisschen überrumpelt. Sandhausen führte in Paderborn 3-0. Und ich habe geschrieben, bei 6-0 würde ich an dem Tag noch Mitglied. Ja, wie ging es aus? 6-0. Und so war das, ne? Twitter-Schulden sind Ehrenschulden. Es gab dann von zwei sehr geschätzten Damen aus der Timeline eine Sammlung für den Mitgliedsbeitrag von 90 Euro. Daraus haben wir dann eine Flüchtlingsspende gemacht und ich bin trotzdem Mitglied geworden.
Das ist sehr schön. Aber welchem Verein gehört dein Herz denn eigentlich jenseits irgendwelcher Twitter-Wetten?
Meine Hassliebe gehört von jeher Fortuna Düsseldorf.
Apropos Hassliebe. Ich weiß nicht, wie das nach diesem Spieltag ist. Wir wollen einen Schwerpunkt legen auf Hannover 96 in dieser Sendung. Und da habe ich einen der kompetentesten Gäste, die man sich dazu wünschen kann, zu Gast, nämlich den Tobi, Hannover-Fan. Ihr kennt ihn vom Mein Sportradio und vom Hannover-Podcast Hannover liebt. Und jetzt muss ich fragen, Tobi, wie viel Hass und wie viel Liebe?
Erstmal hallo Max, hallo Thomas. Nein, 96% Liebe, wie immer.
Oh, schön. Und die restlichen 4% Ignoranz.
Genau. Dickes Fell nennt man das, glaube ich, inzwischen.
Bitte, wie nennt man das?
Dickes Fell.
Ach so, ja. Das braucht man in der Tat. Und damit könnten wir eigentlich auch schon gleich mit dem Spieltag loslegen. Ich muss allerdings vorher noch einen Dank loswerden. Wenn ich in dieser Sendung irgendwelche Informationen zu Zugängen in der Winterpause oder Testspielen einfließen lasse, dann verdankt ihr diese Informationen alle unserem Forennutzer a.zeigler, der all das unter mitmachen.rasenfunk.de für mich zusammengetragen hat. Vielen herzlichen Dank dafür. Und ich würde sagen, wir legen jetzt aber auch wirklich mal los und gucken wir uns doch einfach mal die Tabelle von oben nach unten an. Und da ging's los am Freitagabend mit dem Freitagsspiel HSV gegen den FC Bayern. Und Thomas, nach dem 2-1 kann man die Frage stellen, warum schafft es der HSV denn eigentlich immer gegen Teams aus der oberen Tabellenregion so unangenehm aufzutreten und ihnen das Leben so schwer zu machen? Was macht der HSV da richtig?
Also zunächst mal immer ist es ja nicht, wenn ich mich da an 2-9 und 0-5 etc. gegen die Bayern erinnere. Sie haben es eigentlich nicht schlecht gemacht, fand ich. Ich habe es mir also komplett angeschaut, aber natürlich mit der Taktik eines Drittligisten im DFB-Pokal. Und dass das nicht reichen würde, trotz dieses Gurkentors, wo ja offensichtlich keiner mehr dran war, das fand ich war schon abzusehen. Andererseits bringen sie natürlich eine gesunde Aggressivität mit, haben da ihr Publikum im Rücken. Aber das ist doch letztendlich dann zu wenig. Und wenn ich mir die Tabelle anschaue, du hast gerade schon gesagt, der HSV hat 22 Punkte, das sind 4 nach unten. Also zu sicher sollte man sich dabei aller Zwischeneuphorie, glaube ich, auch nicht sein.
Mhm. Aber bei einer Drittliga-DFB-Pokal-Taktik würde ich jetzt eigentlich sagen, die haben sich hinten reingestellt. Ich habe aber ehrlich gesagt es so gesehen, dass sie ganz schön früh draufgepresst haben und dadurch die Bayern unter Druck gesetzt haben.
Ich fand es phasenweise ein bisschen wild. Also wir haben da gesessen und doch teilweise gestaunt, wie verwirrend es ist. Es ging immer so phasenweise, hatte ich das Gefühl, zwischen voll auf die Knochen und dann aber auch sich wieder entsprechend fallen lassen. Es hat ja auch, muss man ganz fair sagen, hat ja auch ganz gut geklappt. Nur wenn dann die erste Torchance drin ist, ja, du fängst ja den blöden Elfmeter, der auch sicherlich einer war, dann stehst du am Ende halt doch dumm da. Mhm.
Tobi, wie hast du es denn gesehen? Verwirrend und Drittliga-Taktik oder was hast du erkennen können in dem Spiel?
Ja, Drittliga-Taktik, ich weiß ja, was Thomas damit meint. Also Hamburg ist da sicherlich nicht angetreten, um das Spiel zu machen und die dominante Mannschaft zu sein. Das waren sie auch definitiv nicht. Das war natürlich, wie eigentlich immer, wenn sie spielen, die Bayern. Ich fand, man konnte sich überraschend gut angucken. Also ich war auch eher auf sowas in die Richtung 9-1 eingestellt, war dann doch positiv überrascht, dass die Hamburger versucht haben, ganz gut mitzuspielen, hatten ja nun auch die ein oder andere Chance. Okay, das ist dann, ja, ich glaube, weiß nicht, 37. Minute oder so war es. Mhm. Durch diese doch etwas unbeholfene Aktion von Adler dann zum Rückstand führte. Für Hamburg sicherlich ärgerlich, für Hannover vielleicht gar nicht so schlecht.
Also versteht mich nicht falsch, ich finde das vollkommen legitim. Ja, es ist auch kaum anders zu lösen. Also als die Bayern in Frankfurt gespielt haben, die haben es vollkommen über Aggressivität und hinten reinstellen versucht. Da wurde erstmal in den ersten 2 Minuten wurden zweimal die Spieler auf den Flügeln, aber dermaßen hart umgeholzt, um sich erstmal Respekt zu verschaffen. Man hat halt wenig andere Chancen, wenn die spielerischen Mittel nicht da sind. Und selbst wenn sie da sind, siehe Borussia Dortmund, dann kann man trotzdem schnell 5-1 verlieren.
Ja, wobei, ehrlich gesagt, wundert es mich, wie schlecht der HSV bei euch beiden wegkommt. Ich fand ehrlich gesagt, dass es auch spielerisch im Rahmen der Möglichkeiten eigentlich ganz gut war. Ich fand, dass Aaron Hunt dem HSV im Konterspiel auffallend gut tut. Sie hatten auch eine gute Reihe an Möglichkeiten. Also insgesamt haben sie schon ganz schön schwer gemacht, den Bayern den Rückrundenauftakt, was für die ja inzwischen zu einer Tradition wird. Jetzt, wenn ich mir die Bayern-Mannschaft nur mal angucke, dann sehe ich, dass sie mit Alonso, Lahm und Thiago im Aufbauspiel hätten agieren können und trotzdem kam da vor allem in der ersten Halbzeit sehr wenig. Ist das irgendwie so ein bisschen noch eingefroren sein aus der Winterpause, Tobi?
Ja, sicherlich auch. Also ich denke, das hatten alle Mannschaften oder viele Mannschaften dieses Problem jetzt am 18. Spieltag, dass sie noch nicht so ganz warm gelaufen sind. Dann aber auch das, was du selber schon angesprochen hast, das Pressing von den Hamburgern, die wirklich viel gestört haben, die ja die Bayern öfter dann auch mal zum Rückwärtsgang gezwungen haben. Deshalb sah es insgesamt auch nicht so elegant aus, was die Bayern da gemacht haben. Also da gab es sicherlich Spiele diese Saison, wo das entspannter aussah. Man hat dann allerdings, nachdem man das Gegentor gekriegt hatte von Hand, was ja dann doch nicht Lasogga war, wie man im ersten Moment denken könnte, relativ schnell das 2-1 nachgelegt. Und ich hatte das Gefühl, man ist dann, also die Bayern sind dann eher am 3-1 als Hamburg am 2-2. Mhm.
Ja, gab noch 2 Freistöße. Das waren, glaube ich, dann die einzigen Hamburger Chancen nach dem erneuten Rückstand, wenn ich das richtig sehe.
Genau, besonders der vorletzte, den man hätte mit Wucht schießen müssen. Also da halb hoch in die Mauer zu schieben, das war überhaupt nichts.
Mhm, da wäre mehr drin gewesen, das stimmt allerdings. Wir müssen vielleicht an der Stelle mal den Schiedsrichterassistenten loben, oder? Unfassbar, dass der das beim 2-1 gesehen hat. Das krass. Ist kein Abseits war.
War wirklich krass. Also ich war mir 100% sicher, Lewandowski steht da mindestens 1,5 Schritte im Abseits. Und Lewandowski dachte das ja, glaube ich, auch. Also wenn man seine Reaktion nicht so angeguckt hat, das war so, der ist jetzt drin, aber ich glaube, oh, der Schiri macht die Fahne nicht hoch, na dann fangen wir mal an zu jubeln. Und genauso sah es dann auch aus. Also von Lewandowski eine coole Reaktion, dass er den Ball so abgefälscht hat. Ich glaube, das war nämlich gewollt. Also es sah so ein bisschen glücklich aus, aber ich glaube, es war tatsächlich von Lewandowski gewollt. Traue ich ihm zu, dass er sowas mit Absicht macht. Dass er dann im Abseits steht oder dass er denkt, dass er im Abseits steht, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber war kein Abseits. Schiri hat's gesehen, Hut ab.
Ja, vielleicht die Tat des Spiels, allerdings jetzt nicht aus Hamburger Sicht wahrscheinlich. Jetzt haben wir aber nicht nur das Ergebnis, was ein 2-1 und 3 Punkte bedeutet für den FC Bayern, sondern wir haben auch eine sehr, sehr bittere Verletzung. Jerome Boateng ausgefallen mit vermutlich Muskelbündelriss bis zu 12 Wochen soll er ausfallen. Thomas, was passiert jetzt bei den Bayern?
Das ist eine gute Frage. Ich bin immer wieder überrascht über die heftige Reaktion. Ist natürlich schon besonders bitter. Er wird monatelang ausfallen, ist wahrscheinlich der beste Innenverteidiger der Welt. Mhm. Ich glaube aber, dass so ein bisschen in dem Schock auch schon drinsteckt, die Angst vor dem, was noch kommen könnte. Und die Erinnerung daran, dass man schon des Öfteren am Ende auf dem Zahnfleisch dann in die wichtigen Spiele kriechen musste. Mhm. Noch, sage ich, könnte das verschmerzbar sein, wenn man denkt, dass man vielleicht mit Bartstuber Martinez eventuell spielen könnte, dass wenn Benatia mal, ja, gut, witzig, verletzungsfrei bliebe, dauerhaft, dass das auch immer noch eine sehr Champions League würdige Innenverteidigung sein könnte. Aber er wird sehr fehlen, das ist überhaupt keine Frage. Mhm.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass man gar nicht bis an das Ende der Saison gucken muss, um zu sehen, dass es richtig kribbelig werden könnte für die Bayern, so wie in den letzten beiden Spielzeiten. Man muss sich eigentlich nur die nächsten 9 Spiele angucken. Da haben wir nämlich unter 9 Spielen 6 Auswärtsspiele in Leverkusen, Bochum, Augsburg, Juventus Turin, Wolfsburg und Dortmund. Das ist jetzt nicht gerade B-Klassenware und könnte richtig knackig werden. Und in der Auswärtstabelle, Tobi, die Bayern bei nur 16-6 Toren, beide Punktverluste, die sie in der Hinrunde erlitten haben, waren auswärts. Wenn es nochmal spannend wird, auch in der Meisterschaft, dann wird sich das jetzt in den nächsten Spielen entscheiden.
Ich wollte gerade sagen, dass die Bayern in der komfortablen Position sind, dass sie das so ein bisschen aufteilen können. Also ganz ehrlich, in der Meisterschaft, nein. Also da passiert nichts mehr. Das sind jetzt 8 Punkte auf Dortmund. Und wir wissen ja auch, dass Dortmund dann gerne mal für so das ein oder andere Unentschieden oder vielleicht sogar mal eine ungünstige Niederlage gut ist. Also ich würde mir da jetzt nicht größere Sorgen bei den Bayern machen, was die Meisterschaft angeht. Und man muss es dann halt ja ein bisschen vielleicht timen und koordinieren, dass man für die, wie du sagst, Auswärtsspiele, wo sie nicht ganz so gut sind, die wichtiger sind, also zum Beispiel in der Champions League, dass man da dann mit der A-Kapelle spielt und dann vielleicht ja den einen oder anderen ein bisschen schont bei anderen Auswärts- oder auch Heimspielen.
Das heißt, die Bayern-Fans können sich wieder ein bisschen entspannen, nach dem, was ihr beide gesagt habt, den Puls wieder ein bisschen runterfahren. Ich bin gespannt, wie wir da in den nächsten Wochen drüber reden werden. Und wenn wir auf den HSV gucken, Thomas, die spielen jetzt auswärts bei Stuttgart und dann zu Hause gegen Köln und gegen Gladbach. Wie ist so deine Prognose, wie es beim HSV jetzt weitergeht?
Ich habe das Gefühl einer Tendenz nach unten. Das will aber nicht sonderlich viel heißen. Ich glaube, dass da doch schnell ein gewisses Limit erreicht sein könnte. Ich glaube, dass der VfB Stuttgart beispielsweise eine gute Rückrunde spielen wird. Für mich ist das keine Frage, dass sie sich retten. Hat man auch, denke ich, gesehen gestern in Köln, was die eigentlich drauf haben. Wenn sich da vielleicht mal der Knoten löst, glaube ich, dass da richtig was geht. Köln ist eine Wundertüte. Und dann Mönchengladbach ist unangenehm, die habe ich aber jetzt gestern auch nicht so überragend gesehen, dass man sich da sonderlich Sorgen machen könnte. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass, wenn ein paar Wochen vergangen sind, man vielleicht doch noch mal ein bisschen nach unten schaut beim HSV. Mhm.
Gut, und wenn du jetzt schon das Spiel Gladbach gegen Dortmund ansprichst, dann könnten wir doch eigentlich genau da weitermachen. Und du hast im Vorgespräch uns berichtet, dass du im Stadion warst. Deswegen kannst du uns jetzt aus erster Hand mal deine Eindrücke schildern. Wie hast denn du dieses Topspiel erlebt, Thomas?
Das war ein wirklich gutes Spiel, besonders in der zweiten Halbzeit. Zwei sehr offensiv starke Mannschaften, die beide extrem hoch verteidigt haben, was besonders auf Gladbacher Abwehrseite immer wieder dazu führte, dass da Aubameyang, Reus, Mkhitaryan bei Gladbacher Ballverlusten enorm schnell in die Tiefe gestartet sind. Da kam Dortmund unheimlich häufig bis an die Grundlinie, um dann zackig den Pass nach hinten zu spielen. Gladbach, glaube ich auch, dass man sich da ein bisschen Sorgen machen muss. Das ist defensiv schon wirklich teilweise schwach. Sie haben wieder mit der sehr jungen Innenverteidigung gespielt. Sie haben, wie viel Tore hat Werder heute kassiert? 1. Die haben beide genauso viel Gegentore wie Werder Bremen, die zweitmeisten der Liga. Hätten auch, da Herr Aubameyang noch so 3-4 Dinger ausgelassen hat und Mkhitaryan auch noch eine Großchance, sie hätten auch leicht 5, 6, 7 Stück kassieren können. Und damit hat man dann halt keine Chance mehr, große Spiele zu gewinnen.
Das hat man zumindest in diesem Topspiel dann tatsächlich dann gesehen. Da frage ich mich, Tobi, was sagt denn das generell über den Zustand auch der Liga? Immerhin hat hier der Tabellenzweite gegen den Tabellenvierten gespielt. Muss man da jetzt schwarz malen?
Ja, also mir persönlich ist es nicht so wichtig, wer Zweiter wird. Also
warum denn das ja auf einmal?
Wer deutscher Meister wird, das ist natürlich wie jedes Jahr eine wichtige Position. Auch das, ich habe es vorhin schon gesagt, ist für mich gegessen diese Saison. Und ob dann am Ende Dortmund Zweiter oder Dritter wird, ist, glaube ich, Dortmund selber auch nicht so wichtig. Wichtig ist natürlich, dass man in die Champions League einzieht. Aber ja, da ist ein Cut. Also so groß wie der Abstand gefühlt zumindest von München nach Dortmund ist, ist auch der Abstand mindestens von Dortmund dann zu Berlin, zu Gladbach, Leverkusen und Schalke will ich da fast gar nicht mit reinnehmen diese Saison. Also ja, das sagt zumindest über die Bundesliga aus, dass wir eine Dreiklassengesellschaft haben, zwei, die vorne wegtanzen, aber doch weit auseinander sind und dann der Rest, der dahinter kommt, ja.
Es ist sogar nicht nur gefühlt so, dass dieser Abstand genau gleich ist, sondern er ist genau gleich. Also 8 Punkte fehlen den Dortmundern auf die Bayern und gleichzeitig haben sie 8 Punkte Vorsprung auf die Hertha aus Berlin.
Es ist jetzt...
Ja. Da ist uns der Thomas aus der Leitung gesprungen. Aber der Tobi wird ja noch hier sein, vermute ich.
Er ist hier, ja.
Ja, das ist schön.
Dass da jetzt dort geschaut, mit Abstand die einsamste Mannschaft im deutschen Profifußball. 16 Punkte Luft um sich herum, da ist niemand auch nur annähernd dran. Und das kann natürlich auch ein bisschen zum Schlendrian verleiten oder vielleicht dazu führen, dass man sich nachher, vielleicht dann doch sollte man in der Europa League weit kommen oder im DFB-Pokal, dass man auch da ein bisschen sich auf die großen Spiele konzentriert. Gerade wenn nach unten der Abstand schon so groß sein sollte, und man irgendwann vielleicht einsehen muss, ich halte die Meisterschaft auch für entschieden, dass da nichts mehr geht. Mhm. Das könnte interessant werden.
Das kam jetzt ein bisschen dieser Wortbeitrag wie so ein Pass von Gündo an. Du warst nämlich bei uns beiden kurz nicht mehr zu hören und tauchtest dann aus dem Nichts auf und dann war der Pass auf Reus da und schon stand es 3-1. Na, da kannst du ja nichts für. Das war im Grunde hast du das Dortmunder Tor nachgestellt. Jetzt könnte man aber auch auf Grundlage dieser Argumentation sagen, für die beiden Pokalwettbewerbe, in denen Dortmund noch steht, kann ja eigentlich nichts Besseres passieren als so eine Saison, wo man so in einem Zwischengeschoss hängt zwischen Bel Etage und dem Souterrain oder Erdgeschoss.
Das ist wahr. Also gestern gab es auch wirklich sehr viel zu sehen, was Borussia Dortmund und vor allem den Fans auch Mut machen kann. Also Gündogan war ganz, ganz hervorragend. Mhm. Reus super drauf, wenn da keine Verletzung folgt. Erwarte ich mir Großes. Gestern habe ich nachgeschaut, zum 20. Mal für Borussia Dortmund ein 1-0 in der Liga, zum 30. Mal in Pflichtspielen. Fast 50% seiner Tore sind dann 1-0, die er für Dortmund schießt. Das war auch schon überragend. Mkhitaryan war gut drauf. Mats Hummels, eigentlich bester Mann auf dem Platz. Mhm. Eine Balleroberung im Mittelfeld, auch die zum Tor führte hinten hoch solide. Also da, glaube ich, geht einiges. Und das könnte sich in der Tat nachher noch als nützlich auch herausstellen, diese Tabellensituation. Allerdings, Porto ist schon ein relativ harter Brocken. Mhm. Jetzt in der Europa League, da kann man sich nicht sicher sein, weiterzukommen. Ich glaube aber, dass da Dortmund durchaus Viertel, Halbfinale, Finale anstreben kann und sollte. Mhm.
Ich glaube, mich zu erinnern, dass Thomas Tuchel sich auch dahingehend geäußert hat, dass er mit 21 Pflichtspielen in der Rückrunde zählt und da wären eben dann Finalteilnahmen für alle Wettbewerbe mit dabei. Jetzt hält sich hartnäckig das Gerücht um Yunus Malli vom FSV Mainz 05. Es scheint so zu sein, dass er zu Dortmund kommt, entweder noch in dieser Winterpause oder im Sommer. Wo siehst du denn Platz für ihn im Kader und für wen wird er dann eigentlich Backup?
Das ist eine sehr interessante Frage. Würde auf jeden Fall der Offensive nochmal zusätzlich Tiefe verleihen. Das ist genau das, wonach Thomas Tuchel eigentlich sucht, wenn er sagt, wie am Freitag auf der Pressekonferenz, er liebt kleine, aber kompakte, homogene Kader mit 17, 18 Spielen auf einem Niveau und dann zwei, drei Ergänzungsspielern, die man mal ab und zu reinwirft, die haben sie ja, Pulisic zum Beispiel. Ich glaube, dass es momentan genauso ist, wie Christian Heidel auch gesagt hat, Mainzer Manager. Es gibt keine Freigabe der Zeit. Ich sehe auch nicht wirklich einen Grund, da muss ich ja fast ein bisschen widersprechen, ich sehe auch nicht wirklich einen Grund, wieso Mainz ihn jetzt hergeben sollte. Auch wenn man sich jetzt das Auftaktspiel angeschaut hat in Ingolstadt, das war auch keine große Kunst. Mhm. Ich bin mir noch nicht sicher, dass der Wechsel zumindest jetzt zustande kommen wird.
Mhm. Ja, ich
und Dortmund hat ja auch, Entschuldigung, Dortmund hat ja Hofmann abgegeben an Gladbach und Januszaj, also auch wirklich keine Stützen der ersten Elf verloren. Ich würde das jetzt auch nicht für unbedingt notwendig halten, den Transfer. Auch wenn er natürlich sinnvoll wäre.
So, und jetzt haben wir viel über Dortmund geredet, aber noch verhältnismäßig wenig über Gladbach. Und wenn wir uns kurz in Erinnerung rufen, wie Gladbach-Fans in die Winterpause gegangen sind, dann war das auf dem Zahnfleisch. Da gab es jede Menge Gegentore in kürzester Zeit und ein sehr, sehr schmerzhaftes DFB-Pokal aus, kurz vor Weihnachten. Tobi, ein bisschen wurde damals geunkt, der Schubert-Effekt sei verflogen. Ich weiß nicht, ob das zu plakativ ist. Was hast du denn jetzt in diesem ersten Pflichtspiel wieder in der Rückrunde gesehen, was dir bei Gladbach aufgefallen ist?
ich unk da ganz gerne mit, muss ich gestehen. Also Schubert hatte ja nun auch, als er dann damals diese Hängepartie hatte, wird er jetzt erster Trainer oder wird er nicht erster Trainer, auch viele Leute, die nicht so ganz begeistert von der Idee waren. Klar, sein Einstand in Gladbach, das war ja schon fast überragend, was sie da hingelegt haben teilweise. Aber das passiert ja des Öfteren mal bei neuen Trainern. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, als wenn da vielleicht was Wahres dran ist, dass das jetzt alles so ein bisschen nachlässt mit dem Effekt. Und gut, gegen Dortmund kannst du verlieren 3-1, kannst du auch zu Hause 3-1 verlieren. Gerade mit dieser Innenverteidigung, das war, glaube ich, auch so mit der Hauptgrund, dass die Dortmunder da sehr viel Spaß in der Offensive hatten. Ich glaube, die beiden Jungs sind 19, dieser Christensen und wie heißt der andere? Das war schon ein Problem an dem Tag. Und deshalb würde ich jetzt dieses Spiel gegen Dortmund nicht allzu hoch hängen. Es war immerhin besser als am ersten Spieltag. Da hat man ja dann doch noch einen mehr reingekriegt. Von daher positiv denken und das jetzt nicht so wirklich als das entscheidende Spiel ansehen. Also es gibt jetzt Spiele, die, ich glaube, geht weiter mit Mainz, Bremen und Hamburg. Mhm. Geht das ähnlich mit den Gegentoren? Vermutlich wird man nicht genug Tore schießen, um das auszugleichen. Dann kann man sich in Gladbach definitiv hinstellen und sagen, wir haben ein Problem, ja. Mhm.
Gebe ich dir vollkommen recht. Also ist für mich keine Frage. Andererseits, in der Innenverteidigung, Stranzl kehrt zurück. Sie haben den Hinteregger verpflichtet. Da besteht auch Hoffnung, dass sich das stabilisiert. Und ich würde jetzt auch nicht schon da die große Sorge ausrufen. Dafür ist es definitiv zu früh. Da würde ich mal mindestens noch 2 Spiele abwarten. Mhm.
Sie haben auf jeden Fall in dem Teil dann schon den Vorteil tatsächlich, dass Sie sich ganz gut auf die Bundesliga konzentrieren können. Da gibt's wenig andere Ablenkung und dann kriegt man auch mal die Neuzugänge noch ein bisschen besser integriert. Insgesamt ein tolles Spiel auf jeden Fall. 3-1 hat Dortmund gewonnen und es war aber sehr gut für den neutralen Beobachter zu beobachten. Und kleine Anekdote, ich habe es noch nie erlebt, die gleiche Anzahl Ballkontakte, 660, beide Mannschaften.
Verrückt.
Ja, eigentlich auf dem Papier ein klares Unentschieden, aber so sind Fußballstatistiken, so ist der Fußball.
Wie viele davon waren von Raphael? Oder von Johnson, die waren beide eigentlich gut, Raphael hat ja das Tor noch gemacht, aber die waren eigentlich beide überhaupt nicht im Spiel, über die gerade die linke Gladbacher Seite offensiv war schon ziemlich tot.
Mhm, also Johnson hatte 36 und Raphael immerhin 61. Was dann in der Summe für Raphael gar nicht so schlecht aussieht. Gut, aber jetzt weg von diesen Zahlenspielereien, das bringt uns auf Dauer nicht weiter. Und das hat sich wahrscheinlich auch Hertha gedacht und einfach mal gegen den FC Augsburg ein knackiges 0-0 hingelegt. Und ich tue mich schwer, ehrlich gesagt, viel über dieses Spiel zu sagen. Und deswegen bin ich froh, Thomas, dass ich dich in der Runde habe. Leg doch mal los.
Ich krieg wieder den schwarzen Peter. Ja,
ja, sorry. Der Tobi muss später noch so leiden.
Was soll man darüber sagen? Also auch da bin ich vollkommen auf deiner Seite. 0-0, ich glaube, das war angemessen. Ich glaube, da hat niemand viel verpasst. Ich glaube, dass auch der Rasenfunkhörer nicht sonderlich viel verpasst, wenn wir da nicht groß drüber reden. Hertha muss unbedingt diese grandiose Hinrunde bestätigen. Hab gestern auch noch Pal Dardai im Sportstudio gesehen. Das klingt ja alles nach Hand und Fuß und er ist sehr sympathisch dabei. Aber ob die Qualität auf Dauer für Platz 3 reicht, bin ich skeptisch. Sie haben, glaube ich, über ihre Verhältnisse gespielt. Augsburg in der Hinrunde bis auf das Ende sicherlich unter den Verhältnissen. Hat mich auch, also mich hätte auch ein Augsburger Sieg keineswegs überrascht.
Mhm. Hätte
die Hintergrundgeräusche sind übrigens mein Sohn, der gerade aus dem Bett geflohen ist und jetzt mit seinem Bobbycar hier reingefahren ist.
Ja, das soll er doch sehr gerne machen. Super. Wir sind ja ein Podcast für Bewegung und Unterhaltung. Und
musst du nicht eigentlich schlafen? Okay.
Lass ihn doch noch ein bisschen zuhören. Ja, komm, wir reden ein bisschen über Hertha gegen Augsburg, dann schläft er von alleine
ein. Ja, bestimmt.
Wobei, Tobi, ich werde dafür Schelte bekommen, denn ganz so schlecht war das Spiel dann doch auch nicht. Es war relativ hitzig dafür, dass es ein 0-0 war.
Ja, es war aber auch vor allen Dingen zu erwarten, dass es genauso kommt, wie es dann am Ende gekommen ist. Ich glaube, die haben die letzten 6 Partien gegeneinander, haben die 3x 0-0 und 3x 1-0 gespielt. Also wer in das Spiel geht und davon ausgeht, dass da irgendwie was draus wird, hat es auch vorher nicht verstanden. Ich war auch mal bei genau dieser Paarung im Olympiastadion, bei einem dieser 0-0s, glaube 2013 war das, und es war ähnlich hitzig, aber auch ähnlich langweilig dann doch insgesamt und spielerisch jetzt auch nicht so erwärmend. Hertha fand ich war ein bisschen besser, was ich so gesehen habe. Hatte mehr vom Spiel eigentlich, aber insgesamt Es war dann doch, so am Ende hatte man das Gefühl, ja, 0-0 ist für beide Seiten genau das, was sie verdient haben nach so einem Tag.
Mhm. Sie müssen ja auch irgendwie damit leben. Ich fand es ein bisschen schade, dass das Spiel an sich etwas unspektakulär war, denn wenn ich mir nur die Winterpause angucke, dann finde ich, dass sich bei beiden Mannschaften einiges Interessantes getan hat. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Hertha mit Sinan Kurt als Zugang schon wieder sich einen sehr, sehr sinnvollen Transfer angeeignet hat. So wie es schon mit Mitchell Weiser und Darida in der Sommerpause war, könnte ich mir den sehr, sehr gut in der Mannschaft vorstellen. Gleichzeitig kommen ganz, ganz viele Langzeitverletzte zurück, die jetzt mal eine volle Vorbereitung mitmachen konnten. Also ich weiß auch nicht, Thomas, du hast ja schon gesagt, sie haben sich über Wert verkauft und werden jetzt ein bisschen wieder eingenordet. Tobi, siehst du das denn ähnlich?
Ja, also wenn wir jetzt auf den 34. Spieltag gucken, glaube ich auch, dass Berlin nicht da stehen wird, wo sie aktuell stehen. Ich glaube, damit rechnet da aber auch keiner in Berlin. Also ich habe jetzt Michael Preetz, glaube ich, zweimal gehört am Wochenende. Der macht da auch einen relativ entspannten Eindruck und sah das auch überraschend realistisch, die ganze Situation. Der weiß, dass die jetzt gerade einen Ausflug nach oben machen. Der Ausflug hält inzwischen 18 Spieltage an. Man weiß jetzt nicht ganz genau, wie lange das jetzt so weitergeht. Aber insgesamt sind die, glaube ich, hochzufrieden mit der Saison bisher. Und du hast es gesagt, da kommt noch der ein oder andere jetzt nach der Winterpause zurück. Und wenn die das nicht vermasseln und sich für die falschen Spieler entscheiden, die dann spielen dürfen und vielleicht das bestehende Gefüge ein bisschen zerstören, dann haben die definitiv Chancen, am Ende unter den Top 6 zu landen. Und ich glaube, dann ist in Berlin, sind da alle glücklich. Und das wäre dann auch verdient, zumindest erstmal nach der Hinrunde.
Mhm. Ich glaube ja, dass sie damit glücklich sind, das ist jetzt, da muss man sich nicht weit aus dem Fenster lehnen und ich halte das auch für sehr realistisch. Und auf der anderen Seite Augsburg haben sich einen unaussprechbaren Innenverteidiger von Alkmaar geholt, ich glaube Goveloy oder irgendwie sowas ähnliches, nennen wir ihn einfach Goofy, das macht's einfacher. Und eigentlich auch ganz gute Ergebnisse in der Winterpause erzielt. Da ist jetzt so ein bisschen die Frage, in welche Richtung pegeln die sich ein? Kriegen die wieder so eine Zauberrückrunde hin und haben dann ihre Ruhe oder müssen sie den Blick nach hinten richten, Thomas?
Ich weiß nicht, ob sie wieder eine Zauberrückrunde spielen, aber das ist alles hochsolide, das ist defensiv klar verbessert. Sie haben halt den großen Vorteil, dass das Umfeld ruhig bleibt, auch wenn es mal so dramatisch schlecht losgeht, wie es jetzt war. Sie sind jetzt, glaube ich, 6 Spiele ohne Niederlage. In der Europa League geht's gegen Liverpool, also was will man mehr? Und im Abstiegskampf haben sie den großen Vorteil, dass sie von unten kommen, also dabei sind, sich mit Euphorie da unten rauszuarbeiten und nicht irgendwie von oben gegen den Absturz kämpfen müssen. Ich glaube, dass da relative Ruhe herrschen wird und zwar auch schon jetzt nach noch 6, 8 bis 10 maximal Spieltagen.
Mhm. Gut, und apropos von unten oder von oben gegen den Abstiegskampf kämpfen. Wir haben jetzt die Tabelle von oben betrachtet, haben über Bayern, Dortmund, Hertha, Gladbach schon geredet und dann springt mir ein Verein ins Auge, hinter Leverkusen der FC Schalke 04 und da treffen wir wiederum auf eine Mannschaft, die von unten gegen den Abstieg kämpft, nämlich den SV Werder Bremen. Die haben 3-1 im Sonntagabendspiel auf Schalke gewonnen und es war nicht sein letztes Spiel, aber eines der besten Spiele in der Karriere von Clemens Frinz, Tobi.
Wahnsinn, oder? Also mein Spieltag näherte sich ja immer mehr dem Fazit komplett zum Vergessen und dieses Spiel, ja, war dann wirklich nochmal die Krönung auf die ganze Geschichte. Clemens Frinz, ja, das war schon ziemlich krass. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass bei Hannover auch nochmal jemand sagt, ich beende meine Karriere am Ende der Saison und dann ähnliche Spiele dahin legt. Aber das, was Frinz da geleistet hat, war wirklich gut. Also Tor selber gemacht, 2 vorbereitet und das Spiel gedreht. Also habe ich persönlich nicht mit gerechnet vorhin nach der Anfangsphase. Ich fand, Schalke hat das eigentlich ganz gut gemacht, sind auch relativ gut ins Spiel gekommen. Glaube ich, 4. oder 5. Minute hat Martip schon das 1-0 gemacht. Es lief alles auf, naja, gewinnt Schalke, stehen ja auch deutlich besser in der Tabelle, das wird schon passen. Aber Bremen hat sich da nicht verunsichern lassen und Clemens Frinz hatte halt den Sahnetag überhaupt, Pizarro auch noch ein Tor gemacht. Also ich glaube, besser konnte es aus Bremer Sicht nicht laufen an so einem Abend.
Auch da muss man sich nicht weit aus dem Fenster lehnen. Und das Ganze mit einem Debütanten in der Innenverteidigung, Gilo Boji oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob Thomas vielleicht die korrekte Aussprache kennt.
Die Aussprache nicht. Ich weiß nur, dass der Name, glaube ich, 7-teilig ist. Und mit Papa beginnt und mit Gilo Boji aufhört. Das muss reichen.
Ja, das muss reichen. Da merkt man den Text.
Zum Glück sind wir keine Fernsehkommentatoren.
Ja. Du wirst nach Silben bezahlt, das merkt man schon.
Ja.
Wo liegen denn für dich die Gründe jetzt im Bremer Sieg? Hat Bremen so stark auf das System von Schalke reagiert oder war es vielleicht auch eher einfach ein gebrauchter Tag in der Verteidigung des Heimteams?
Also für mich ist ein Großteil wirklich Schalke zuzuschreiben. Clemens Fritz, das war, gebe ich dem Tobi recht, das war absolut erstaunlich. Ich weiß nicht, ob es da schon einen Befreiungseffekt gibt, dass er jetzt mit 35 da in seine letzte Rückrunde geht und nochmal jetzt richtig rangeht. Aber Schalke, ich habe sie auch schon mehrfach gesehen, die Saison, unter anderem gegen Darmstadt, die haben ein sehr großes Problem, Spiele zuzumachen. Mhm. Und das haben wir auch heute gesehen, dieser wunderschöne Kopfball von Matip. Und dann haben sie wieder mehrere Chancen, machen das 2-0 nicht, wo das Spiel normalerweise tot ist. Und dann fängst du dir so ein Ding und dann geht das große Schwimmen los. Das ist bei Schalke viel zu häufig so. Und da haben sie, glaube ich, schon Bremen sehr in die Karten gespielt. Mhm.
Ich fand sie auch, ich weiß nicht, Tobi, wie du es gesehen hast, ich fand sie wahnsinnig passiv im Abwehrverhalten. Also in sämtlichen Chancen, bei sämtlichen Chancen von Werder Bremen hatten die wahnsinnig viel Zeit, sich den Ball vorzulegen, die Flanke zu schlagen, das Dribbling anzusetzen. Da wurde nicht so wirklich draufgegangen in der Verteidigung.
Ja, gerade dieser Faktor mit der Zeit fand ich, auch das Tor von Fritz passt da auch ziemlich gut in die Geschichte mit rein. Der hatte ja da Zeit, vor dem 16er von rechts nach links zu laufen, noch einen Haken zu schlagen und dann in Ruhe aus linke Eck von Torwart aus gesehen abzuschließen. Also das war schon so ein bisschen erschreckend, was Schalke da gemacht hat, beziehungsweise einfach nicht gemacht hat. Also da stimme ich dir voll und ganz zu, das war hinten ein bisschen sehr großzügig. Mhm.
Hinzu kommt, finde ich, wie man da auch aus der Pause kommt. Also ich glaube, der Ausgleich von Fritz, 2:43, dann sitzt ihn sicherlich noch so ein bisschen der Schrecken in den Knochen. Und dann hast du eine Viertelstunde Zeit, um wieder halbwegs auf die Kette zu kommen, kommst auf den Platz, da gibt's erstmal eine Riesenchance für Bremen und ein paar Minuten später liegt der Ball auch schon wieder im eigenen Tor. Das kann es ja nun eigentlich nicht sein, wenn du den Anspruch hast, eine Topmannschaft zu sein. Mhm. Schalke, da sagt man immer und auch zu Recht, sie haben die Zukunft des deutschen Fußballs im Kader. Ja, Sané, Goretzka, Meier, XY. Aber da fehlt dann vielleicht noch so ein bisschen die Festigung auch bei den jungen Leuten.
Ja, vor allem vielleicht halt auch die Balance. Also das war eine Frage, die habe ich mir während des Spiels gestellt. Sie haben sich ja in der Winterpause ausschließlich offensiv verstärkt mit Alessandro Schöpf von Nürnberg und Belander von Kiew und haben dagegen Ayhan, einen Innenverteidiger, der, so hört man, hochtalentiert sein soll, abgegeben. Und ich habe mich gefragt, jetzt gerade auch mit der Höhe des Verletzungen, die man natürlich nicht ahnen konnte, aber ob da nicht vielleicht der ganze Kader nicht richtig ausbalanciert ist. Also da sind mir zu wenige Spieler drin, die einen wirklich klaren Defensivfokus haben und das auch ordentlich 90 Minuten lang runterspielen.
Gebe ich dir recht, sofern ich gerade noch angesprochen bin. Heute hat
immer angesprochen.
Neustädter links in der Innenverteidigung gespielt. Das ist ja auch nicht die Ideallösung. Den will man eigentlich auch eher auf der 6 sehen. Dann hast du als Sechser Geis Goretzka gehabt, was eigentlich absolut in Ordnung ist. Aber hinten in der Innenverteidigung ist dann da eben auch keine Kadertiefe vorhanden, gerade nach der Höhe des Verletzungen. Mhm. Würde ich auf jeden Fall Bedarf sehen, könnte mir auch vorstellen, dass noch was getan wird. Mhm.
Die berühmten Wintertransfers. Einer von 10 ist ein Treffer, ist immer so mein Gefühl. Ungefähr bei den Mannschaften. Also kein optimaler Start für Schalke. Noch dazu, wenn man weiß, am Anfang kommen jetzt eher machbare Gegner und dann wird es mal wieder ein harter März und April werden, allein von der Spielplangestaltung her. Und auf der anderen Seite, mein Gott, jetzt stelle ich die Werder-Frage schon wieder dem Tobi, das tut mir sehr leid. Aber Werder eben ein wahnsinnig wichtiger Sieg, jetzt mit 18 Punkten auf dem Relegationsplatz, 4 Punkte Vorsprung vor eben Hoffenheim und Hannover 96, die auf Platz 17 und 18 liegen. Und irgendwie werde ich aus Werder einfach nicht schlau, Tobi. Ich hätte die ehrlich gesagt abgeschrieben. Nach dem 0-1 erst recht und auch generell finde ich den Kader eigentlich gar nicht so stark und nicht unbedingt erstligatauglich. Wie ist denn deine Einschätzung als jemand, der da vielleicht auch nochmal mit einer bisschen anderen Brille draufschaut?
Ich rede mir das auch immer ein, ja, dass der Kader eigentlich nicht erstligatauglich ist. Da bin ich, das stimmt schon. Aber die verpflichten dann halt auch mal einen, den Namen, wie gesagt, G-Lobo-G, der dann auch ein ganz passables Spiel macht. Der hat gespielt von Anfang an. Ich fand, das war gar nicht schlecht, was er da hingelegt hat für sein erstes Bundesligaspiel. Und vielleicht sind es wirklich dann am Ende diese kleinen Sachen, dass sowas dann funktioniert. Oder dass ein Clemens Fritz eine Rückrunde spielt, mit der keiner rechnet. Und sind wir mal ganz ehrlich, Clemens Fritz war jetzt die letzten 2-3 Jahre eigentlich immer so, dass man gesagt hat, das ist in Bremen eher einer der Schwächeren, fand ich persönlich zumindest. Wenn der jetzt tatsächlich nochmal über sich hinauswächst, reicht es hinten raus nach 34 Spieltagen tatsächlich dazu, um dann da unten mit Stuttgart vielleicht zusammen rauszumarschieren und den Rest da unten liegen zu lassen in der Tabelle. Also ich habe es auch nicht so ganz verstanden und du hast es angesprochen, sie haben 1-0 zurückgelegen auf Schalke und alle gehen davon aus, das muss es doch gewesen sein und ziehen sich dann halt wirklich aus diesem Spiel an den eigenen Haaren nochmal heraus, gewinnen das 3-1 und mich wirklich nicht erfreut, muss ich gestehen, aber ich habe hier auf dem Sofa noch eine Dame sitzen gehabt, meine Frau, die Anhänger von Werder Bremen ist und dann wechselte sich das immer ab, immer wenn ich Nein schrie, schrie sie Yes und so war unser Sonntagabend dann ein wenig zwiegespalten.
Das verstehe ich, aber jetzt kann ich auch besser verstehen, warum du trotz deiner Hannoveraner Fanbrille noch relativ objektiv auf diese Mannschaft blicken kannst. Du wirst zur Objektivität gezwungen.
Mir bleibt nichts anderes übrig, ja. Vereinbarung, da haben wir getroffen, da es ja nun bei beiden nicht so gut aussieht mit der Tabelle. Wir haben gesagt, sticheln und frotzeln, alles in Ordnung, aber wenn es dann wirklich Richtung Abstieg geht, dann müssen wir auch mal nett zueinander sein, was das Thema Fußball angeht.
Mindestens dafür heiratet man. Ich bin gespannt, wie wir nach dem 13. Februar über Werder Bremen reden. Sie haben jetzt 2 Spiele zu Hause gegen Hertha und auswärts gegen Gladbach. Da müssen keine Punkte runterfallen bei der derzeitigen Tabellensituation. Und dann ein Heimspiel gegen die TSG aus Hoffenheim. Das könnte tatsächlich so ein bisschen richtungsweiser werden. Vielleicht entdecken sie ja dann ihre Heimstärke wieder. Das war ja bisher gar nicht so ihr Moment. Und jetzt hast du bei Werder schon drüber gesprochen, dass sie sich eben mal eben verstärken und sich Neuzugänge in der Winterpause holen. Und dann dachte ich mir, da gab's doch noch so ein anderes Team aus dem Tabellenkeller, was sich in der Winterpause ganz erstaunlich verstärkt hat. Und dann gingen mir sämtliche Kronleuchter auf und vor meinen Augen erschien erst Thomas Schaaf, dann Adam Scholloy und dann Hugo Almeida. Und wir sprechen über Hannover 96, Trubi. Lass uns, bevor wir mal versuchen, das alles einzuordnen, was sich in der Winterpause getan hat, gleich mal über das Spiel sprechen. Was sind denn für dich die Gründe, dass das gegen Darmstadt zu Hause 1-2 verloren ging?
Wenn ich das wüsste, würde ich heute Abend noch Thomas Schaaf anrufen und ihm sagen, was er anders machen muss. Also es ist ähnlich unverständlich gewesen wie zum Beispiel der Sieg von Bremen dann noch. Es war ja quasi der gleiche Spielverlauf. Wir gehen 1-0 in Führung, auch relativ früh im Spiel. Ich glaube, es war nach 10 Minuten. Dass das alles auch sehr, sehr gut aussah nach vorne, insbesondere so die ersten 30, 40 Minuten, macht man da das 2-0, sprechen wir wahrscheinlich viel, viel entspannter heute Abend miteinander. Wir machen es aber nicht. Und dann muss, dafür bin ich vielleicht Taktik-Laie, zu viel Taktik-Laie, um das dann erklären zu können. Aber ich gehe mal davon aus, dass Darmstadt einfach reagiert hat. Hannover hat ja mit der Schaafschen Raute endlich mal gespielt, oder was heißt endlich mal? Sie haben es einfach getan. Ob das jetzt gut ist oder nicht, werden wir vermutlich nicht nach einem Spiel beurteilen wollen. Das war für Hannover wahrscheinlich genauso ungewohnt wie für Darmstadt dann selber auch. Aber Darmstadt ist einfach damit besser dann zurechtgekommen im Laufe des Spiels. Und was die teilweise für Platz und für Lücken hatten, das war hochgradig erschreckend, wie die dann insbesondere in der zweiten Halbzeit ja, Hannover eigentlich im Griff hatten. Also ich fand, wir haben nach vorne dann wenig gemacht. Es lag sicherlich auch daran, dass zum Beispiel Hugo Almeida, der selber von sich gesagt hat unter der Woche, dass er bei aktuell 50-60% ist, dass der durchspielt. Also für mich, ich will nicht sagen völlig unverständlich, aber ich brauchte jetzt keine Brille, um zu sehen, dass der nicht mehr voll im Saft steht ab Minute 60-70. Also der war platt, der war einfach komplett platt. Wird dann nicht rausgenommen, stattdessen geht Schmiedebach runter nach 72 Minuten. Das war einer der wenigen, wo ich gesagt habe, okay, dem konnte man, der war aktiv, der hat viel gelaufen, hat viele Bälle erobert. Das, was Schmiedebach halt so den ganzen Tag lang macht, hat er auch gegen Darmstadt gemacht, geht dann aber runter nach 72 Minuten und du spielst dann, für ihn kommt Saint-Maximin, jetzt auch ein Spieler, der nicht unbedingt dafür bekannt ist, der große Defensivkünstler zu sein. Der mag sicherlich kreativ sein und nach vorne vielleicht auch was Interessantes entwickeln können, aber so wirklich Defensivverhalten war da nicht. Das heißt, du hast quasi 2 Spieler mit durchschleppen müssen, mit Almeida und Maximin in den letzten 20 Minuten und so sah das auch aus. Also da kam dann auch wirklich hinten raus nichts mehr.
Wobei natürlich in der 72. Minute die Defensive weniger wichtiger war als die Offensive, würde ich sagen.
Ja, Thomas, aber Entschuldigung, dass ich da nochmal reingekriegt. Also Brechstange ist immer schön und gut, aber man muss natürlich auch überhaupt den Ball haben, um nach vorne was zu machen. Also man muss Bälle erobern, man muss dann auch defensiv so gut stehen, dass man den Gegner gar nicht groß zu Chancen kommen lässt, sondern selber die Chancen kreieren kann. Also das war so vom Wechsel her zumindest für mich nicht ganz nachvollziehbar, dass man dann Sobirk in der 90. Minute bringt. Okay, da sind wir ganz kleiner Kategorie. Brechstange, gar keine Frage, hat dann überraschenderweise aber auch nichts mehr gebracht.
Vielleicht auch ein bisschen spät, und das ist vielleicht auch eine entscheidende Frage, die ich gerne auch mal an Thomas weiterreichen würde, denn nach dem 1:2 in der 47. Minute konnte man noch ganze 2 Torschüsse, die aufs Tor kamen, von Hannover zählen. Wo siehst du denn da die Körner im Getriebe des Aufbauspiels? War das der riesige Marmorblock Darmstadt, der einfach hinten drin stand? Oder ist es vielleicht auch tatsächlich ein bisschen im Spielsystem angelegt?
Das kann Tobi sicherlich besser beurteilen, weil er das Spiel in Gänze gesehen hat, nehme ich an. Was mich erstaunt, ist, wie so ein Momentum kippt. Aus meiner Sicht, ich habe das erst im Radio gehört, habe dann auch noch in der Konferenz was gesehen. Da lief ja alles Richtung Hannover, so neuer Trainer, erstes Spiel gegen Darmstadt. Darmstadt für alle eigentlich der sichere Abstiegskandidat. Frühes 1:0 durch den alten Scharfbekannten Almeida, der nur bei 50% ist. Da hatte ich das Spiel gedanklich schon abgehakt. Dann ist es doch für mich sehr erstaunlich, abgesehen davon, dass man nie 2 Tore von Sandro Wagner kassieren sollte, keine Mannschaft dieser Welt, ist es für mich doch sehr erstaunlich, wie das kippen kann. Ist denn für dich, Tobi, dieser Almeida-Transfer eine gute Idee, wenn ich mir so mal die Statistiken ansehe, über 30, ein Jahr lang in Russland nichts getroffen, davor ein halbes Jahr lang in Italien nichts getroffen.
Du sagst das schon ganz gut, ja. Ich bin da auch schon ziemlich nah bei dir. Also Hugo Almeida war definitiv kein Spieler, den ich jetzt ganz oben auf meiner Wunschliste hatte, ja. Gerade die von dir genannten Gründe, der steht nicht wirklich im Saft, der ist auch jetzt in den letzten, ich glaube, 2 oder 3 Jahren war es, hat er irgendwie 4 oder 5 Vereine durchgenommen. Das heißt, ist er auch weit rumgekommen, und das hat ja meistens auch seine Gründe, wenn Spieler, die schon in einem wenig fortgeschrittenen Alter dann auch nicht mehr konstant bei einem Verein bleiben. Also klar, es gibt diesen Scharf-Faktor. Ich glaube, Martin Bader war es, der auch ganz klar gesagt hat, das ist der Wunschspieler von Thomas Scharf. Dementsprechend hat man auch relativ früh, finde ich, den Erfolg von Almeida oder auch halt den Misserfolg von Almeida mit Scharf verknüpft. Das ist für zumindest Scharf auch ein Risiko mit dabei. Gut, jetzt macht er im ersten Spiel nach 10 Minuten Tor, fand ich super, haben wir uns gefreut. War auch ein schönes Tor, also wir hatten auch alle Spaß an der ganzen Geschichte. Aber, und da sind wir dann bei der Geschichte, die ich vorhin schon so angedeutet habe, dann spielt er halt auch mal 90 Minuten durch. Und das, obwohl er offensichtlich nicht fit ist, obwohl er selber sagt, dass er nicht fit ist, und dann auch wirklich nichts mehr gebracht hat oder der Mannschaft weiterhelfen konnte in den letzten 20, 30 Minuten. Also das ist auf jeden Fall eine Personalie, die wir ganz, ganz genau beobachten müssen und werden in Hannover. Ich hoffe einfach, dass er die 10 Tore macht, die man so sich ganz leise erhofft, die natürlich auch sehr, sehr viel sind. Und dann ist alles gut. Dann ist es auch völlig egal, ob er Trainers Liebling ist oder ob er vorher in Russland oder in Italien war. Dann hat er 10 Tore für Hannover gemacht und wir sind alle glücklich mit ihm.
Eigentlich denke ich ja, muss man sich nicht wundern, dass man dann auch Almeida durchspielen lässt. Ihr habt ja nun im Sturm 2, vielleicht 2,5 Mal schon richtig daneben gegriffen. Also Erdinç und Benchop, das war ja beides gar nichts. Saint-Maximin, naja, abwarten. Sicherlich auch nicht der Typ, der dich sofort jetzt vor dem Abstieg rettet. Da muss man sich doch eigentlich nicht wundern.
Ja, aber man hätte ihn doch ohne Probleme runternehmen können. Also er hat ein Tor geschossen, hat auch, ich fand insgesamt war das ja kein schlechter Auftritt, gerade von unseren Offensivleuten, also das war noch so mit das Highlight. Er und Adam Soloy zusammen, das konnte man sich teilweise echt ganz gut angucken, da waren noch ein, zwei Szenen mit dabei, die so ganz nett waren. Also man hätte, finde ich, jetzt das nicht durchboxen müssen, dass man Almeida bis zum Ende spielen lässt. Aber das war auch nicht das wirkliche Problem an dem Tag. Das wirkliche Problem lag vielmehr in der Defensive in meinen Augen. Da viel, viel größere Probleme gehabt. Darmstadt hat da einfach nur an die beiden Tore denken. Ich glaube, das war das 1-1 war das, wo Heller Sorg vernascht. Sorg sieht da aus. Ja, also puh, naja, das ging auf jeden Fall relativ flott. Und dann kam die Flanke auf Rosenthal. Der kann im Strafraum den Ball mit dem Kopf locker auf Wagner ablegen. Also auch da frage ich mich, wo sind die Innenverteidiger? und dann macht Wagner okay aus 2,50 Meter das Tor. Das war jetzt nicht so die Mega-Leistung. Und das 2:1 war fast eine Kopie. Da hatten die Darmstädter noch ein bisschen mehr Luft und Platz. Aber auch da war das Prinzip wieder Flanke auf Rosenthal. Der köpft, glaube ich, gegen den Pfosten. Von da kommt der Ball zurück und komplett frei steht Wagner. Also da haben sich während des Spiels, und ich habe es mir dann knallhart heute nochmal in großen Zügen angeguckt, haben sich mir so, ja. Was tut man nicht alles, wenn man versucht hat, viel zu vergessen und am nächsten Tag dann doch noch drüber sprechen muss. Da haben sich mir so viele Fragen gestellt, wie sowas passieren kann, wie man solche Lücken hat. Und es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass diese Abpraller entweder vom Torwart oder vom Pfosten dazu führen, dass der Gegner komplett blank im Fünfer oder kurz vor dem Fünfer von 96 steht. Und die Abwehrspieler, ich weiß nicht, was sie machen, aber auf jeden Fall nicht da sind, wo der Ball hinkommt. Also das ist, es gab dazu eine sehr, sehr bezeichnende Szene, die vermutlich von den Hörern auch fast keiner gesehen hat. Es ging um ein Spiel im Trainingslager. Ja, okay, es war nur ein Testspiel und es war nur im Trainingslager. Und es waren alle ganz schön müde und erschöpft. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, welcher Gegner es war, aber da war auch ein Ballverlust, also eine Situation, Ballverlust von Hannover im Aufbau, relativ nah am eigenen Strafraum. Und dann waren es, glaube ich, jetzt möchte ich keinen Falschen nennen, aber sagen wir mal, es war einer unserer Innenverteidiger, der 20 Meter vom eigenen Tor, nachdem der Ball weg war, einfach nur noch die Hände hochmacht, sich umdreht und das Ganze anguckt. Ja, es war ein Testspiel, aber ich finde, wenn sowas in Testspielen nicht selbstverständlich ist, dass man, solange der Ball nicht im Netz ist, hinterherläuft und grätscht und sich den Allerwertesten aufreißt, dann kann es auch kein Automatismus in einem Pflichtspiel sein. Und das war irgendwie, das war so ein bisschen der negative Höhepunkt meiner Winterpause.
Oh je, Tobi. Ich hätte zwei Thesen dazu, die stelle ich jetzt einfach mal auf und dann sagst du mir, ob du das ähnlich siehst und was das dann mit der Prognose für eure Saison macht. Die erste These ist, Thomas Schaaf ist der Anti-Hüb Stevens, also es wird nicht über eine kompakte Defensive bei euch laufen, sondern über ein Offensivspiel, über möglichst viele Tore und damit auch über eine Stimmung, die auch im Umfeld geschaffen wird, die ich aber durchaus zumindest als Außenstehender bis zum 1:1 so empfunden habe, eine Aufbruchstimmung, eine positive Stimmung. Und die zweite These ist, dass aber das Verhalten nach dem 1:1 gezeigt hat, dass das ganz, ganz dünnes Eis ist. Denn ich hatte den Eindruck, zumindest von den Fernsehbildern her, dass die komplette Mannschaft verunsichert war, dass auch die Stimmung im Stadion sehr schnell wieder gekippt ist. Und das in Kombination macht mich ehrlich gesagt sehr skeptisch, wenn ich auf die weitere Saison schaue. Und jetzt kommst du.
Ja, also erste These mit Schaaf ist eher der Anti-Stevens. Ja, natürlich. Also ich erwarte, das war, nachdem dieser Transfer klar war, erwartete ich nichts anderes als die volle Offensivpower. Und ich persönlich bin auch von Anfang an kein Freund davon gewesen. Ja, wir hatten nicht so viele Trainer zur Auswahl. Das ist in der Situation ja auch verständlich. Ich kann jeden Trainer verstehen, der nicht zum Vorletzten gehen möchte. Und dann kursierten ja die Namen, ich glaube, das ging in die Richtung Jos Luhukay, Thorsten Fink und unter anderem Thomas Schaaf. Und dann musst du wahrscheinlich am Ende dann sogar sagen, okay, wir haben mit Schaaf einen, der eine riesengroße Erfahrung hat, der viele Jahre Bundesliga trainiert hat, der allerdings auch nur in Bremen wirklich erfolgreich war. Also er hat jetzt nur eine andere Alternative gehabt, es zu zeigen, dass er auch woanders erfolgreich sein kann. Aber ich fand, das in Frankfurt war jetzt auch nicht so, dass da alles gut lief. Und jetzt versucht das halt an der dritten Station. Und das ist dann Hannover. Für ihn an der Zeit zu zeigen, dass er auch außerhalb von Bremen erfolgreich sein kann. Ich hoffe, dass das funktioniert. Dass das natürlich mit einem offensiven Spielstil einhergeht. Ja, haben wir so erwartet. So kam es ja eigentlich auch. Wir haben relativ offensiv gespielt jetzt gegen Darmstadt. Das konnte man sich auch soweit ganz nett angucken. Wie gesagt, die erste Halbzeit, ersten 30, 40 Minuten hat das auch Spaß gemacht. Da war deutlich mehr als zu Frontsex-Zeiten dabei. Also man hat da wirklich Kombinationen gesehen und auch die beiden da vorne, Soloy und Almeida, haben ja zu gut harmoniert, trifft es vielleicht am besten. Also dafür, dass die wirklich noch nicht lange zusammenspielen, kann man das ganz gut so formulieren. Und wurden sogar teilweise auch von Pripp und Schmiedebach, das ging meistens über unsere linke Seite, Sané war da auf der rechten Seite so ein bisschen isoliert. Glaube, da fühlte sich auch nicht so wohl in dieser Rolle, in dieser Raute da auf der rechten Seite. Das war nicht so sein Ding. Pripp machte das ein bisschen besser, zumindest im Vorwärtsgang, und hat dann auch den einen oder anderen Ball nach vorne gefüttert. Also insgesamt, ja, konnte man sich ganz gut angucken. Aber wenn wir vorne gut und hinten gut könnten, wären wir der FC Bayern. Sind wir leider nicht. Deshalb können wir dann als Folgerung, in meinen Augen ist es zumindest naheliegend, ist die Folgerung daraus hinten halt nicht so gut. Das konnten wir allerdings in der Hinrunde auch schon nicht so gut. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir in den 17 Spielen irgendwie 29 Gegentore gekriegt. Mhm. Und das ist ja auch schon grenzwertig viel. Und wenn du dann dich offensiver orientierst, kann es ja gut sein, dass das noch mehr werden. Und da habe ich ehrlich gesagt echt ziemlich Angst vor. Mir persönlich wäre tatsächlich, wenn ich die Wahl gehabt hätte, ein Trainer à la Huub Stevens, also vielleicht nicht zwingend Huub Stevens selber, aber von der Ausrichtung her einer, der erst nach hinten und dann nach vorne denkt, lieber gewesen. Gut, jetzt können wir es uns nicht mehr aussuchen und müssen das so hinnehmen und gucken, was wir draus machen. Und da ist jetzt deine zweite Frage quasi anschließend, wie stabil kann das alles werden? Man hat da schon stark nachgelassen, ja. Also ich fand, dass auch diese Euphorie, die in der ersten Halbzeit definitiv da war, auch bei den Spielern, du hast es gemerkt, du hast es dann gemerkt, im Stadion, die Stimmung war ziemlich gut für einen kalten Samstagnachmittag, wo auch wirklich nicht so viele Leute im Stadion waren. Aber dann, ja, es gab so einen kleinen Bruch und Thomas Schaaf hat das, glaube ich, hinterher mit Selbstvertrauen erklärt oder mangelndem Selbstvertrauen. Ja, ist richtig. Woher willst du Selbstvertrauen haben, wenn du 17. bist und 14 Punkte in der Hinrunde geholt hast? Hast du nicht. Aber dann muss es halt irgendwie anders laufen, wenn es nicht über Selbstvertrauen geht. Zum Beispiel über Stabilität, die man erschafft. Wie auch immer. Haben wir nicht. Also ist ein Problem, ja. Und das Problem ist halt, dass es jetzt auch weitergeht. Ich glaube, der nächste Gegner ist, wenn mich nicht alles täuscht, Leverkusen auswärts und dann kommt Mainz. Mainz weiß man nie so ganz genau und dann fahren wir nach Dortmund. Also wenn wir nach dem Dortmund-Spiel widersprechen würden und wir haben bis dahin zu den 2 Gegentoren nochmal 8 dazugekriegt, ich würde mich nicht wundern. Mhm.
Und das beantwortet auch so ein bisschen meine Frage nach deiner Prognose. Thomas, wir müssen den Tobi irgendwie aufbauen. Was kannst du ihm denn als Argument mitgeben, dass das alles gar nicht so schlimm war jetzt mit dem Auftakt?
Tja, ein bisschen Statistik vielleicht, mehr gewonnene Zweikämpfe, 4-mal so viele angekommene Pässe wie Darmstadt, aber so viel Hoffnung, wenn du zu Hause gegen Darmstadt 98 verlierst und Tabellenletzter bist, lässt sich da auch nicht generieren, befürchte ich. Für mich wird auch, wenn wir nach der Prognose fragen, wenn wir auf den weiteren Saisonverlauf schauen, ist das für mich ganz klar eine Qualitätsfrage. Also ich bin schon nicht wahnsinnig überzeugt von den Herren Pripp, Marcelo, Salif Sané, die da gestern in der Anfangsformation standen. Wenn man sich dann anschaut, was von der Bank noch hätte kommen können, da sitzen dann Albornoz, Gülselam, Yamaguchi, Kenan Karaman. Da frage ich mich auch, ob das auf Dauer reichen wird. Mhm. Trotz Thomas Schaaf. Ich kenne niemanden, der nicht sagen würde, Thomas Schaaf rettet die. Haben alle gesagt. Für mich wäre der klassische Verlauf gewesen, weil für mich auch Darmstadt bis gestern Abstiegskandidat Nummer 1 nach wie vor war. Wäre für mich der klassische Verlauf gewesen. Hannover zieht die richtig mit runter. Im ersten Spiel unter Thomas Schaaf, Tor Almeida, wäre alles großartig gewesen. Dann nimmt das Spiel so einen Verlauf, das ist natürlich wirklich ein Schlag in die Magengrube. Davon muss man sich erstmal erholen. Und also so wie ich gestern Borussia Dortmund habe spielen sehen, da muss man sich keine großen Hoffnungen auf einen Auswärtssieg machen. Wobei letztes Mal gab es sogar einen, glaube ich, ne?
1-0. 1-0 in Dortmund gewonnen. Kiyotake mit dem Freistoß, wenn mich nicht alles täuscht.
Ich bezweifle, dass sich das wiederholen wird.
Ja, ich auch. Habe ich damals aber auch, in der Tat.
Was sagst du denn zur Kadertiefe? Ist das so, wie ich das aus der Ferne sage? Oder siehst du da schon noch
Potenzial? Also wir haben natürlich, so wie in der Hinrunde auch schon, einen, auf den alle Hoffnungen ruhen, Hiroshi Kiyotake, der ja aktuell leider schon wieder verletzt ist. Ist dann aber halt auch so der Einzige, wo man sagt, wenn der zurückkommt, gibt es, wenn er fit ist und wenn er normale Leistung abruft, gibt es tatsächlich einen Leistungsschub. Es dürfte allerdings noch viel spannender sein, wie Schaaf die Spieler einsetzt. Also ich habe es vorhin kurz angesprochen, Salif Sané, der jetzt gegen Leverkusen nicht spielen wird, weil er seine 5. gelbe Karte gesehen hat, der kann viel, viel mehr, als er gestern gezeigt hat. In meinen Augen ist das halt ein Sechser und kein rechtes Mittelfeld oder rechts in der Raute spielen. Ne? Der war da irgendwie völlig verloren und hat uns gar nicht nach vorne gebracht. Also es ist vom Kader her so, dass ich finde, wir könnten tatsächlich 12, 13 Leute haben, die bei normaler Leistung uns den Klassenerhalt sichern. Würde ich mir persönlich keine so großen Sorgen machen. Das Problem ist halt, dass wir es aktuell gar nicht auf den Boden kriegen und dass wir insbesondere in der Defensive viel, viel zu doll schwimmen. Da passieren individuelle Fehler, das ist in der Hinrunde relativ häufig gewesen. Irgendeiner war immer für den Bock gut, sei es ein Pass genau in die Füße vom Gegner oder über den Ball getreten. Wir hatten wirklich fast alles mit dabei. Und dann hast du halt nur 14 Punkte und das ist relativ dünne. Einen einzigen Spieler gibt's noch, der jetzt gestern das erste Mal gespielt hat, wo ich sage, auch da ruht so ein bisschen Hoffnung drauf. Das ist André Hoffmann, der war auch, glaube ich, ein Jahr insgesamt verletzt. Genau, gestern hat er den Defensiven gegeben oder ja, den Defensiven in der Raute gegeben. Kann auch Innenverteidiger. Auch das finde ich persönlich ist eine Option bei ihm. War gestern, glaube ich, habe mir die Statistik jetzt nicht angeguckt, aber vermutlich der mit den meisten Ballkontakten bei 96 hat super, also wirklich.
89 waren es.
Ja, damit müsste er wahrscheinlich weit der Erste sein. Super Einstand gehabt, war definitiv der beste Mann von 96, vielleicht sogar nach Sandro Wagner der wichtigste Mann auf dem Platz. Und da besteht natürlich Hoffnung, dass er diese Leistung halten kann und wenn es gut läuft, vielleicht sogar noch ein bisschen ausbauen kann. Aber auch da gilt dann halt die Frage, wo setzt du den ein? Reißt du das Innenverteidigerpärchen Marcello und Schulz vielleicht dann doch endlich mal auseinander? Wobei die Frage ist, wird Thomas Schaaf Christian Schulz aus der Innenverteidigung rausnehmen? Kann ich mir auch schon wieder schwer vorstellen. Oder setzt du André Hoffmann vielleicht doch als defensives Mittelfeld ein? Aber das ist wiederum eine Position, wo 96 relativ breit besetzt ist, wenn man das mal so sagen kann. Also da haben wir den Schmiedebach rumlaufen, Sané kann das eigentlich auch, Gülselam theoretisch auch, Andreasen spielt es auch relativ regelmäßig und mit Yamaguchi haben wir jetzt den nächsten fürs defensive Mittelfeld geholt. Also da haben wir fast ein Überangebot auf der Position, deshalb wäre ich persönlich eher Freund davon, den Hoffmann in die Innenverteidigung zu setzen und dann, wenn man sowieso nur mit einem Sechser spielt, dann findet man bei den anderen auch schon einen, der das Ganze dann machen könnte. Mhm.
Jetzt haben wir naturgemäß bisher nur über Hannover gesprochen, aber vielleicht ist das die eine positive Sache, die man zum Spiel festhalten kann. Ich hatte den Eindruck, ich weiß nicht, Thomas, ob du mir zustimmst, dass Darmstadt auch so ungefähr der unangenehmste Gegner zum unangenehmsten Zeitpunkt war, denn die werden eben nicht unruhig, wenn die 0-1 hinten liegen. Die haben überhaupt kein Interesse daran, sich am Spiel zu beteiligen. Ich glaube, es gab wieder nur 130 Pässe von denen. Und die haben gnadenlos weiter ihr Spiel durchgezogen mit langen Bällen auf die Außen. Und gerade auf den Außen hatte Hannover Probleme mit Sorg und mit Sané und mit Sakai. Und vielleicht kam da auch wirklich der perfekt eingestellte Gegner zum perfekt schlechtesten Zeitpunkt. Wie siehst du denn die Leistung von Darmstadt?
Ich glaube schon, dass das so, wie es gelaufen ist, dann doch letztendlich ein gefundenes Fressen für Darmstadt war. Mhm. Dass sie tabellarisch ja sogar in der Favoritenrolle waren, aber natürlich alles von sich schieben können. Es ist genau wie du sagst, macht ihr mal, ja, und wenn ihr ein 1-0 macht, dann geht's halt trotzdem genauso weiter. Das klappt schon hervorragend. Ich habe gesehen, wie sie beim 1-1 in der Hinrunde Schalke in der Veltins Arena das Leben schwer gemacht haben. Das war also exzellent. Nachher haben sämtliche Schalker nur gejammert, wie hart, giftig, gallig, unfair die doch spielen und dass sie doch tatsächlich bei einem 1-1 dann in der 85. Minute anfangen, auf Zeit zu spielen. Die sind schon verdammt unangenehm. Für mich waren sie trotzdem, ich habe es eben schon erzählt, Absteiger Nummer 1. Allein aus der Erfahrung der vergangenen Jahre. Für mich haben die klassische Fortuna Düsseldorf SC Paderborn Hinrunde gespielt. Eigentlich gut, vom Umfeld bejubelt, von der Tabellenposition her relativ weit oben, aber doch mit dann fast schon verführerisch geringem Abstand nach unten, dass man ganz schnell hinten reinrutschen kann. Aber jetzt haben sie natürlich ein richtiges Brett da gelegt. Na, jetzt sind es erstmal 7 Punkte auf dem direkten Abstiegsplatz. Die muss man erstmal verspielen.
Definitiv. Und in 2 Wochen spielen sie bei der TSG aus Hoffenheim. Und dann können das ganz schnell 10 Punkte sein. Und dann sieht das sehr, sehr gut aus. Also bei allem, was wir jetzt über Hannover gesprochen haben, einfach weil wir auch den Schwerpunkt da legen wollten, wollen wir Darmstadt nicht ganz vergessen und die haben auch tatsächlich eine sehr gute Leistung gebracht und ich finde es ehrlich gesagt irgendwie auch witzig, wenn ich mir angucke, dass so viele Mannschaften in der Winterpause was getan haben und dann gucke ich bei Darmstadt Zugänge, nichts, Abgänge, nichts, Testspiele gegen Chemnitz, Kasim Pasa und gegen Nürnberg, Darmstadt doing Darmstadt things irgendwie. Und es funktioniert auch im Jahr 2016.
Warum sollen sie auch was ändern?
Mhm. Ich wollte noch was zu diesem die spielen so unfair. Also das war ja noch gestern auch ganz klar ein Faktor. Die haben es mit Kratzen und Beißen versucht. Und ich kann das auch voll und ganz nachvollziehen. Kann auch immer dann wiederum nicht nachvollziehen, wenn sich andere Vereine darüber beschweren. Darmstadt wäre ja auch schön blöd, wenn sie es irgendwie anders versuchen würden. Also die spielen das, was sie spielen, spielen sie wirklich gut. Die haben Biss, die hauen sich da rein. Du hast es gesagt, 130 angekommene Pässe in 90 Minuten. Das muss man sich mal vorstellen. Das hat
also es waren 250, ich habe da leider nur die... Achso, doch angekommene, stimmt, 134.
Genau.
Du hast recht.
Die haben eine Passquote von 54. Also das ist, da hast du in der Regel wahrscheinlich auf dem Sonntag, weiß ich nicht, in der Kreisliga C ähnliche Quoten, was die Passquote angeht. Aber es ist egal. Also die machen ja ihre Spiele, die gewinnen ihre Spiele, die holen ihre Punkte. Und ich kann das voll und ganz nachvollziehen, dass die genau so rangehen, wie sie es können. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Du musst herausfinden, was kann meine Mannschaft, und das müssen sie dann spielen.
Mhm. Dazu kommt, dass die Transfers funktionieren. Ne? Und das ist ja nur, wenn du keine Kohle hast, besonders schwierig. Aber Caldirola funktioniert, Niemeyer funktioniert, Wagner funktioniert, Konstantin Rausch funktioniert, ja, Rosenthal funktioniert. Dazu hast du die Stützen aus dem vergangenen Jahr. Heller kann dich jederzeit schwindelig spielen. Ich bin ein großer Fan von Altach Sulu, da in der Innenverteidigung. Solider Torhüter, relativ schwierig zu schlagen, ne? Mhm.
Ja, also beim Torhüter hab ich jetzt in der Hinrunde auch ein paar Schwächen gesehen, aber ich glaube, dass tatsächlich Sulu und Rajkovic als Innenverteidigung, da hat man nicht so arg viel Bock drauf. Und da fand ich wiederum, dass sich Almeida und Schorlei wirklich relativ gut geschlagen haben. Ich kann mich an einige Szenen erinnern, wo gerade Schorlei lange Bälle aus dem Aufbauspiel wirklich so gut verteidigen konnte, bis er sie wieder ablegen konnte oder weiterverteilen. Vielleicht, ja, vielleicht geht da noch was, Tobi. Jetzt gegen Leverkusen, Mainz und Dortmund.
Genau, allen voran Dortmund. Bin ich auch sehr zuversichtlich.
Wir haben noch zwei Hörerfragen bekommen, die ich dir noch kurz weiterreichen möchte. Einmal hat der uns beiden gut bekannte Netfuller gefragt, was wird aus dem e.V., wenn Kind 2018 den Laden komplett übernimmt? Können sich die Abteilungen weiterhalten? Wie ist da deine Prognose?
Oh ja, da habe ich natürlich gelesen, die Frage. Habe dann auch nochmal ganz tief in meinem Wirtschaftsbüchlein geblättert. Nein, also das wirklich Entscheidende ist, glaube ich, für diese Frage gar nicht der 8.7.2018. Das ist dann, wenn 20 Jahre quasi unsere Investoren in den Profifußball investiert haben und dann diese 50+1 Regel kippen können, sondern das eigentlich Entscheidende war der Moment, als, ich glaube, es war letztes Jahr im Mai oder im April, als dann bekannt wurde, dass man einige Monate davor dem Verein, also dem e.V., die letzten Prozente abgekauft hat, die sie noch an dieser Sales and Service GmbH gehalten haben. Das war quasi der Moment, wo sich tatsächlich Verein, e.V. und die KGAA, also die Profifußballabteilung, getrennt haben. Da entstand diese Frage natürlich auch. Die Frage wird vermutlich auch immer bestehen bleiben, so wie sie vermutlich bei jedem Verein, unabhängig, ob da jetzt Profifußball besteht oder nicht, weiter aufgeworfen wird. Der eigentliche Knackpunkt bei dieser ganzen Geschichte ist, dass der e.V. größtenteils so gut und solide dasteht, weil sie diese ganzen Fördermitglieder, ich glaube Hannover 96 hat insgesamt irgendwie 20.000 Mitglieder oder 18.000, und davon ist mehr als die Hälfte, 13.000 Mitglieder, sind Fördermitglieder. Da sind sicherlich auch welche dabei, die dem e.V. was Gutes tun möchten und ihre 60 Euro im Jahr überweisen, weil sie den e.V. so gerne haben. Ich gehe aber davon aus, dass vermutlich 12.500 das machen, um Vorteile bei der Profiabteilung zu haben. Zum Beispiel solche Geschichten wie Ticketvorverkauf oder ähnliche Sachen. Ne, da hat man dann, kriegt dann noch 10%. Naja, was halt die Vereine so anbieten bei solchen Geschichten. Das wird der Grund sein, warum die meisten Leute in diesem in dem e.V. Fördermitglied sind. Und bislang und laut Martin Kind auch in der Zukunft soll dieses Konstrukt weiter bestehen, dass man, wenn man Mitglied in dem e.V. ist, bei der KGAA diese Vorzüge wie zum Beispiel bevorzugten Ticketverkauf hat. Und wir reden da bei 60 Euro im Jahr, bei 13.000 Leuten reden wir da irgendwie über 850.000 Euro. Und das ist für den e.V. eine Riesenstange Geld. Wenn das wegfallen würde, wäre man vermutlich relativ schnell in einem Bereich, wo man für den Breitensport quasi gar nichts mehr tun kann. Weil, ich sag mal, wenn da 15 Leute in der Dartsparte jeder 60 Euro bezahlt, wird halt eng, dass man damit das Ganze am Laufen hält. Das muss halt aus anderen Geldern kommen. Und Martin Kind hat gesagt, das ist gesichert. diese Scheidung ist nicht so gewesen, dass man ja wirklich getrennt ist. Man hat einen Grundlagenvertrag geschaffen, der das Ganze regeln soll. Der ist hochgeheim. Den konnte man reingucken, aber man durfte nichts fotografieren und er ist auch nicht öffentlich im Internet. Das ist alles so ein bisschen suspekt gewesen, die ganze Geschichte. Aber es haben sich tatsächlich Leute diesen Vertrag angeguckt und durchgelesen. Und da soll geregelt sein, dass ja die Beziehung zwischen dem e.V. und der KGaA weiter bestehen wird, dass man sich weiter gern hat und dass man das Ganze nicht kündigen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwann ja dann sagt, nö, jetzt e.V., tschüss. Ich persönlich sehe auch gar keinen Grund da drin. Also natürlich ist das Wichtige, dass, oder aus Sicht der Menschen, die diese KGaA da ihre Anteile haben, ist natürlich wichtig, dass der Profifußball, dass das läuft, dass da am besten Erstligafußball und wenn es richtig gut läuft, fällt dann auch eine Mark 50 ab und alle freuen sich. Aber ich glaube, wir reden, also 96 hat ein Etat, so hört man, um 80 Millionen und verzichtet jetzt da aktuell auf 850.000, damit es dem e.V. gut geht. Ich glaube, das ist für beide Seiten eine Win-Win-Situation und ich sehe wenig Gefahr, dass man dem e.V. da jetzt irgendwie, dass man den opfert oder pleite gehen lässt oder vor die Wand fährt oder was auch immer.
Mhm. Entschuldige, wenn ich mal kurz hier einhake. Was kommt denn nach Martin Kind? Jetzt mal ganz, ganz spöttisch gefragt. Der wird 2018, ich weiß nicht, 4, 5, 76, wie alt wird er sein?
Ja, so in dem
Dreh. Ist da irgendwie die interne Erbfolge geregelt, dass auch, wenn es vielleicht mal irgendwann eine Übergabe dieses ja nur offensichtlich gewaltigen Vermögens gibt, dass das auch weiterhin mit Hannover 96 verknüpft sein wird?
Also ich gehe fest davon aus, dass Martin Kind, solange er lebt, möchte er das so weitermachen, wie er es bisher macht, zumindest was die Anteile angeht und sicherlich auch, was die ja die mediale Aufmerksamkeit angeht. Also er will ja dann nicht mehr in dieser Form jetzt Präsident des EVs und Geschäftsführer von der KGaA, möchte er nicht mehr aktiv sein, sondern dann eher irgendwie was in Richtung Aufsichtsrat. Aber letzten Endes in meinen Augen alles nur Namen dafür, dass er halt weiter da ist. Martin Kind wird immer mit Hannover 96 verknüpft sein und wird, glaube ich, auch immer großen Einfluss haben, sowohl vor der Kamera als auch dann hinter den Kulissen. Was er aber möchte, ist halt dieses Tagesgeschäft abgeben. Das ist ja die Geschichte, dass er sich 2017, 2018, so ganz genau hat er das nie definiert. Es ging immer in die Richtung, wenn das hier alles auf soliden Beinen steht. Aktuell ist es ja sportlich nicht ganz so. Da hatten wir schon bessere Zeiten, aber er meint dort allen voran solche Sachen wie das Nachwuchsleistungszentrum, was aktuell gebaut wird. Wenn das dann läuft und bezugsfertig ist quasi, dass das dieser Moment ist, dass er sagt, er kann Hannover 96 auf festen, soliden Beinen weiterreichen. Der Bau eines, wie heißt das, eines Vereinsheim, sagt man, in kleinen Vereinen, ich weiß gar nicht, wie das in Hannover jetzt bei dem Ding genannt wird, also für den e.V., da soll auch nochmal so eine Zentrale da gebaut werden, wo der e.V. quasi verwaltet wird. Das sieht er nochmal als seine Aufgabe an, das nochmal zu machen und dann möchte er das gerne den Posten abgeben und da muss man tatsächlich ein paar Tage zurückblättern, dann ist man bei Jörg Schmadtke, der war mal vorgesehen dafür, dass er da den Geschäftsführerpart übernimmt, den Kind quasi innehat, das tägliche Geschäft.
Jetzt wissen wir, das ist wie Prinz Charles mit der Queen, der Prinz Charles wird ja auch irgendwann mal König von England.
Ja, der kann aber nicht nach Köln.
Nein.
Kann er nicht. Das wird leider nicht klappen bei Prinz Charles. Ja, Schmadtke ist nach Köln geflüchtet und jetzt versucht das halt mit Bader quasi nochmal. Also das ist einer, der ja nun auch ganz offensichtlich nicht nur Sportbezug hat, sondern auch einen wirtschaftlichen Bezug hat. Und da stellt sich Martin Kind das, glaube ich, ganz gut vor, dass Bader vielleicht so in dem Bereich sein Nachfolger werden kann, soll 2017. Aber das sind anderthalb Jahre vermutlich noch oder ja, kommt ungefähr hin, anderthalb Jahre. Da kann in Hannover, vielleicht haben wir bis dahin noch drei von den Managern und Präsidenten, Geschäftsführer Sport. Da bin ich auf alles gefasst. Also das ist alles noch ein bisschen offen und ich denke, solange Martin Kind, wie gesagt, lebt, wird er seine Anteile behalten und nicht an seine Kinder oder Ähnlichem weiterreichen.
Für mich ist eigentlich nur wichtig, dass jetzt Ben Schopp nach Düsseldorf zurückkommt.
Da kannst du ziemlich sicher sein, ne?
Das hat funktioniert.
Ich glaube, das wird so kommen, ja.
Na, dann sind wir ja alle glücklich. Und wie läuft das dann mit der Übernahme der Anteile von Martin Kind? Also ketzerisch gefragt, hat er ein Interesse daran, dass es bei Hannover gerade nicht fürs internationale Geschäft reicht und die Anteile ein bisschen günstiger zu haben sind? Oder ist das alles eh schon über die Bühne mit dem, was da vor anderthalb Jahren gemacht wurde.
So habe ich das verstanden. Das, was man vor anderthalb Jahren gemacht hat, das waren die letzten 16% irgendwie plus minus ein bisschen, die da der e.V. gehalten hat. Die hat man damals ja für einen viel diskutierten Preis von, ich glaube, 3 Millionen. Ja, ganz spannende Geschichte. Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsberichte, die nicht eingesehen wurden. Das ist in der Tat so eine Geschichte, die damals sehr hochgekocht ist. Inzwischen interessiert es gefühlt schon wieder keine Sau. Aber
jetzt lass mal den FC Augsburg raus, bitte.
Genau. Es hat ein Preis, der wirklich so ein bisschen komisch war. Da wurde dann auch hin und her gerechnet und erklärt und Schulden irgendwie noch abgebaut. Jetzt nagel mich da nicht auf die ganzen Details fest. Aber das war auf jeden Fall so ein bisschen komisch, dass Spötter gesagt haben, ach, ganz Hannover 96 ist nur 20 Millionen wert. Ich glaube, Berlin hatte zeitgleich irgendwie auch mit so einem Investor da Teile verkauft und kam irgendwie auf den 10-fachen Preis oder so. Also ich glaube, da rechnen die einen mit Äpfel, die anderen mit Birnen und am Ende ist das dann auch alles vielleicht gar nicht so ganz wichtig.
Am Ende ist es alles dann doch nur Kompott. Das heißt, jegliche Verschwörungstheorie, dass ein Abstieg von ihm vielleicht sogar gewollt sein könnte, der können wir entgegentreten. Das würde keinen großen Sinn ergeben.
Kann ich mir partout nicht vorstellen, nein.
Und damit könnten wir vielleicht dann auch vor allem für dein Sehen wohl auch diesen Hannover-Block zumachen.
Oh, ich spreche grundsätzlich ganz gerne über 96, aber ja, zurzeit tut's halt auch echt ganz schön weh,
ja. Ja, wobei ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sicher bin, wie viel arg es jetzt besser wird, wenn wir jetzt über Köln gegen Stuttgart reden wollen. Oh. Vielleicht soll da einfach Thomas mal vorlegen und du kannst dir ja zur Not die Ohren zuhalten und la 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 rufen. Thomas, Stuttgart gewinnt bei Köln 3-1. Wenn man in die Vergangenheit dieser beiden Clubs guckt, dann war es eigentlich klar, weil Köln gewinnt immer in Stuttgart und Stuttgart gewinnt immer in Köln. Und dennoch waren viele überrascht, so ist das manchmal. Was waren denn die Gründe dafür, dass Stuttgart diesen Auswärtssieg landen konnte?
Gar keine so schlechte Frage. Das war auch ein Spiel, das gekippt ist, nach Kölner Führung, wo man auch wieder dachte, naja, Köln zu Hause, super Stimmung, absurde Karnevalstrikots, ja, 1-0 durch einen zumindest ziemlich fragwürdigen Elfmeter, so wie ich es gesehen habe. Das war mir zumindest auch nach 3 bis 4 Zeitlupen nicht ersichtlich. Aber dann haben sie es wirklich außer Hand gegeben. Da bin ich aber auch wieder dabei, dass ich einfach in der Stuttgarter Mannschaft deutlich mehr Qualität sehe, zumindest potenzielle Qualität, als bei den anderen Abstiegskandidaten. Mhm. Und dass das dann auch ausgespielt wird. Jetzt haben die Kölner natürlich auch schwach verteidigt. Du darfst hier kein Kopfballtor nach einer Ecke von Timo Werner fangen. Wie Lukas Rupp vor dem 3-1, das war natürlich großartig gemacht, aber wie er da immer weiter geht und noch an einem vorbei und noch an einem vorbei und dann den Ball nochmal nach innen zieht, war klasse gemacht, darf dir aber auch nicht passieren. Tja, so ist es halt. Ne? Mhm. Wie lang ist es her, dass das mal unterbrochen war? Ich glaube, 15 Jahre, ne? Haben die Kölner gegen Stuttgart nicht gewonnen zu Hause?
Ja, kommt so ungefähr hin. Also gefühlt seit, als Peter Neururer noch keinen Bartwuchs hatte.
Ja, ne? Kevin Großkreuz hat ja noch gar keine große Rolle gespielt. Mhm. Oh mein Gott, so ein Sieg beim Leib- und Magenverein wäre die noch bessere Geschichte gewesen, hätte er noch ein Tor gemacht gegen seinen Lieblingsclub, dann wäre es noch interessanter gewesen. Aber so jetzt da zu sagen, das lag jetzt an der und der Position oder vielleicht muss man einfach sagen, es war Köln.
Ja, sie nehmen sich manchmal so Auszeitspiele. In der Hinrunde hatten wir ein 2-6 bei der Eintracht mit merkwürdigen Lücken gerade in der Innenverteidigung. Allerdings weiß ich es nicht. Also wenn wir uns die Torentstehung angucken, da kann ja auch mal Tobi seine Meinung zusagen.
Das 1-1, glaube ich, war ein Fehler im Aufbau. Ne?
Von Olkowski,
da kommt dieses Ding nach der Ecke. Beim 1-3 haben wir gerade schon drüber gesprochen. Wird nicht konsequent verteidigt. Ich weiß nicht, ist das eine Aufmerksamkeitsfrage? Eine Kraftfrage kann ich mir nicht vorstellen. Schwer zu sagen.
Ich weiß nicht, also Tobi, meine These ist da so ein bisschen, ich habe mich in dieses Spiel ganz schön reingewühlt, weil ich es auch nicht verstehen konnte. Und die Tore haben alle mit individuellen Fehlern zu tun und gleichzeitig haben wir aber auch so ein bisschen eine Systemfrage gehabt. Also Stuttgart ist im 4-1 sehr, sehr offensiv aufgetreten. Die standen den beiden Sechsern von Köln, nämlich Lehmann und Vogt, wahnsinnig auf den Füßen und ausgerechnet die beiden hatten auch wirklich einen gebrauchten Tag. Vogt hat von 9 Zweikämpfen genau einen gewonnen und Lehmann von 9 4, also beide mit einer negativen Zweikampfbilanz. Wie hast du denn den FC gesehen? War das jetzt so ein Ausnahmespiel oder muss man sich da mehr Sorgen machen als Köln-Fan?
Vogt ist dann ja auch, glaube ich, völlig verdient runtergegangen, irgendwann nach 70 Minuten oder so. Wie sehe ich den FC Köln? Schwierig. Also ich finde, die haben grundsätzlich die Saison aus ihren Möglichkeiten ganz gut was gemacht. Also die standen ja nun auch relativ lange, relativ weit oben und die ersten sprachen schon von Baku und Europapokalreisen.
Ist immer noch drin, 3 Punkte auf Schalke, also, auf Platz 6.
Also. Eine Frage, aber dann schadet es halt auch nicht, wenn man zu Hause mal gegen Stuttgart gewinnt, wenn man da oben sich dann weiter festsetzen möchte, gerade wenn da oben quasi keiner Punkte holt. Also es war ja mit Gladbach, Leverkusen, Schalke und Hertha, die haben nicht so wirklich viele Punkte geholt. Es war ein guter Moment für Köln, sich oben festzubeißen. Von daher, die Kölner werden wahrscheinlich sagen, typisch, dass wir es dann wieder vermasselt haben. Ich bin jetzt aber auch, ich glaube, Thomas hat es am Anfang der Sendung schon gesagt, dass Stuttgart ihn nicht überrascht, wenn die jetzt eine bessere Rückrunde spielen, als sie es in der Hinrunde getan haben. Und ich glaube, das ist vielleicht die wichtigste Sache, die man aus dem Spiel mitnehmen kann. Stuttgart ist besser, als sie in der Tabelle vor dem 18. Spieltag standen und können jetzt auf dem Weg nach oben relativ viel holen. Von daher würde ich sagen, aus Kölner Sicht erstmal den Ball ein bisschen flach halten. Man spielt jetzt gegen Wolfsburg, Hamburg und Frankfurt. Das sind so Spiele, wenn es da ähnlich schlecht läuft, dann dürfen sie sich definitiv wieder ein bisschen Sorgen machen. Aber grundsätzlich nach dem 18. Spieltag jetzt nicht in Panik und Unruhe verfallen.
Und ihr beide seht den VfB positiv. Und ich glaube, Thomas hat vorhin auch schon gesagt, er sieht sie eindeutig nicht absteigend. Da möchte ich aber entgegenhalten, sie spielen immer noch riskant. Also Kramny macht schon noch den Zorniger mit ein bisschen zurückgezogener Innenverteidigung. Also sie stehen nicht mehr so ganz krass hoch. Aber allein nur mit einem Sechser aufzulaufen, der zwar Serie D heißt, aber damit halt auch alle negativen und positiven Eigenschaften mitbringt, die eben ein Serie D so hat. Also ich finde auch, dass die Qualität sehr gut ist. Ich sehe aber ehrlich gesagt auch jetzt zum Beispiel, wenn sie jetzt zu Hause gegen den HSV spielen, das werde ich mir sehr genau angucken, denn ich glaube, das ist so ein typischer Gegner. Die können den VfB sehr, sehr leicht auseinanderlegen, weil die vorne draufgehen und das Aufbauspiel ist immer noch nicht flüssig. Also ich bin mir da nicht so ganz sicher. Sie haben jetzt 18 Punkte immerhin, Platz 15.
Aus meiner Sicht, sowas kann sehr fragil sein. Ich gebe dir auch recht mit dem einen Sechser. Wenn man sich dann die Reihe davor anschaut, ist das sehr stark offensiv. Ja, mit Didavi, mit Kostic. Ich glaube, rechts haben Gentner gespielt und Schütze zum 3-1. Wie heißt er? Rupp. Genau. Das ist dann schon sehr offensiv ausgelegt. Sie haben auch Problempositionen. Tyton ist sicherlich einer der Schwächeren, wenn nicht gar der schwächste Stammtorhüter der Bundesliga momentan. Dennoch glaube ich, dass zu viel in diesem Kader steckt, als dass sie da bis zum letzten Spieltag Probleme haben müssten.
Und wenn es der Weltmeister Kevin Großkreuz ist, der am Ende vielleicht den Ausschlag gibt, den Hannover ja vermutlich nicht haben wollte, sondern nicht kriegen konnte.
Auch wenn ich jetzt im Vergleich mal mit Hannover sehe, wir haben immer auch über die Bank gesprochen. Da kam immerhin noch Klein und Baumgartel kamen noch rein, der Kravitz kam rein, der Neuzugang aus dem Winter. Da sitzt noch Alexandru Maxim, der ja auch einen gepflegten Ball spielen kann. Da habe ich das Gefühl, dass schon ein VfB Stuttgart mehr Möglichkeiten hat, als jetzt beispielsweise Hannover 96 zu eigen ist momentan.
Kann man so sagen. Und vielleicht kommt ja tatsächlich Langerick doch noch zurück, wenn du sagst, Tyton ist gerade der schwächste Torhüter der Bundesliga. Ich glaube, Langerick hat heute in der zweiten von Stuttgart gespielt. Das heißt, er ist wieder fit. Und dann könnte sich da ja vielleicht auch noch was tun. Gut, wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Der VfB jetzt zu Hause gegen den Hamburger SV und der FC auswärts bei Wolfsburg und dann wiederum gegen den HSV. Dann haben wir den direkten Vergleich. Und dann gab es noch ein weiteres Spiel, das den Tabellenkeller direkt betrifft, nämlich die TSG aus Hoffenheim gegen Bayer 04 Leverkusen. Und auch das lief jetzt nicht unbedingt so, wie sich's Tobi wahrscheinlich gewünscht hätte.
Nein.
Nein, das kann man sagen.
Also, Ende muss man ja schon froh sein, ne? Dass Leverkusen noch den Ausgleich geschafft hat.
Und das ist ja durchaus erstaunlich. 17-5 Torschüsse für Leverkusen, aber trotzdem kann Hoffenheim nach der Halbzeit locker das 2-0 machen.
Ja, können sie, aber trotz allem muss man ja sagen, dass Leverkusen deutlich mehr vom Spiel hatte und dass man eigentlich auch zwar immer hinterhergelaufen ist, diesem 1-0, aber ich glaube, es gab noch eine ziemlich große Chance für Jonathan Schmid. Das wäre das 2-0 gewesen. Aber ansonsten war Leverkusen da doch schon die Mannschaft, die es zumindest versucht hat, mehr zu machen. Und sie haben ja nun auch mit Chicharito und mit Kiesling mit zwei Stürmern gespielt. Kiesling, der ja auch schon, also die ganzen Leute, die zu Hannover wechseln sollten, das ist unglaublich. Der hat ja angeblich schon eine Wohnung bei uns gesucht. Und dann hat Leverkusen gesagt, völlig überraschend, dass Leverkusen sagt, nee, den geben wir nicht ab. Der bleibt bei uns.
Wobei, da muss ich langsam mal nach deinen Quellen fragen, Tobi. Wenn so viele Spieler angeblich schon direkt bei euch unterschrieben hätten und dann doch nicht unterschrieben haben, vielleicht, dann, ich weiß nicht, mit wem du da immer sprichst, irgend so ein Typ am Bahnhof oder?
Nein, also Kiesling und
Groß. Oder Internet, das wäre noch schlimmer.
Das sind da natürlich zwei komplett verschiedene Geschichten. Aber Kiesling hat selber gesagt, er wäre nach Hannover gegangen, ja.
Also ich wollte nur sticheln.
Kommt von ihm tatsächlich.
Er hat gesagt, das war sehr knapp, ne?
Genau. Und
wörtlich, glaube ich.
Kann ich persönlich, also weiß nicht, mir fehlte so ein bisschen die Vorstellungskraft. Das wäre ein Transfer gewesen. Ich persönlich bin gar kein Freund von Kiesling, aber das wäre ein Transfer gewesen, wo ich gesagt hätte, Heidewitzka, jetzt haben wir uns mal eingeholt, der auch wirklich ein guter Wintertransfer werden kann.
Der hätte sicherlich geholfen, das glaube ich auch.
Ja, sind wir uns einig, dass das, also das wäre Almeida und Adam Soloy in einer Person und vielleicht sogar noch ein bisschen Thomas Schaaf.
Ja, das stimmt. Vor allem ein bisschen Thomas Schaaf, er hat ja nur so einen flaumigen Bartwuchs. Allerdings tatsächlich schwer nachzuvollziehen, dass er diesen Schritt gerne gegangen wäre. Jetzt hat er ja auch gespielt zusammen mit Chicharito und trotzdem hat es eben nur zu besagtem 1:1 gereicht. Thomas, wo siehst denn du die Gründe dafür, dass Leverkusen genau solche Spiele wie jetzt gegen die TSG nicht souverän runterspielen kann und aus den Chancen dann auch mal Tore macht?
Das wissen sie, glaube ich, selbst gerne. Ne? Also finde ich in der Tat total auffällig. Leverkusen hat immer wieder absurde Spiele drin, was auch ein bisschen, glaube ich, der Taktik von Roger Schmidt geschuldet ist, die immer sehr sehr auf Risiko, sehr auf Offensive ausgelegt ist. Da kann man auch ganz schnell böse erwischt werden. Jetzt müssen wir uns aber auch nichts vormachen. Das Spiel war ja auch, ich glaube, 40 Minuten lang die totale Langeweile, bis dann der Hammert, glaube ich, diesen Volley-Schuss reingesetzt hat. Sie haben dominiert, aber wahnsinnig überragend war das jetzt auch nicht. Das ist halt so ein Spiel, das Bayer Leverkusen klassisch nicht gewinnt. Ne? Und die Frage nach dem Warum ist, finde ich, unheimlich schwer zu beantworten. Da kann man jetzt nicht sagen, ja, sie haben halt ihre Torchancen nicht genutzt, denn wir haben es ja gerade schon gehört, sie hätten das auch locker verlieren können. Der Hamad hat, glaube ich, nochmal frei aus 8-9 Metern übers Tor geschossen. Wäre das Spiel höchstwahrscheinlich auch zu gewesen. Dann war Baumann sensationell natürlich im Hoffenheimer Tor diesmal. Ne, andererseits hast du wieder auf der anderen Seite Pfostenschuss Jonathan Schmid. Also es war alles drin. Ich würde jetzt kein Muster darin erkennen. Du hast ja auch diesen Chicharito-Transfer, der ganz hervorragend funktioniert hat. Wo du inzwischen sagen musst, ohne den wären sie wahrscheinlich absolutes graues Mittelmaß, wo sie sowieso schon wieder für ihre Ansprüche und vor allem Rudi Völlers Ansprüche viel zu nah dran sind. Ja.
Du hast den Fußball nie geleakt, Thomas. Vielleicht ist ja da auch der entscheidende sowieso. Faktor gar nicht bei Leverkusen zu suchen, sondern tatsächlich im Gegner. Denn es ist nicht schwierig, eine Tendenz bei Hoffenheim zu erkennen, wenn man mal über die Winterpause hinaus zurückblickt. Unter Huub Stevens 8 Spiele und nur 2 Niederlagen. Beides war ein 0:1 gegen Schalke und gegen Hertha. Und ansonsten nur Unentschieden und ein Sieg und insgesamt auch nur 4, 5, 6 Gegentore kassiert in diesen 8 Spielen. Also vielleicht trotz aller Chancen für Leverkusen ist es auch vielleicht ein weniger für Leverkusen typisches Spiel gewesen, sondern ein eher für Hoffenheim typisches Spiel gewesen.
Klar. Also vor allem für Huub Stevens. Das ist ja Huub Stevens in Reinkultur, was du beschrieben hast. Ich glaube, seine ersten beiden Spiele endeten auch gleich 0:0. Ne? Er weiß, was er tut. Und vor allem, was eigentlich noch wichtiger ist, er weiß, was er nicht tut. Ne? Denn Hoffenheim war ja auch eher so auf spielerische Lösungen, offensiv ausgelegt, über die Flügel kommen etc. Und was macht Huub Stevens? Der geht hin und dann wird gnadenlos, wird erstmal defensiv stabilisiert. Und wenn das funktioniert hat, dann können wir mal gucken, ob wir vielleicht vorne auch noch ein Tor hinkriegen. Ne? Von daher ist das für mich absolut typisch. Meistens reicht das, um sich zu retten. Aber jetzt sehen wir, sind auch 4 Punkte auf den Relegationsplatz. kann man sehr gespannt sein. Ich sehe Hoffenheim mit weit größeren Problemen als andere da unten. Mhm.
Das ist ja sowieso das Interessante am Abstiegskampf im Jahr 2016, dass wir hier unterschiedliche Strömungen haben. Wir haben, ich würde sagen, zwei Teams, die sehr auf die Defensive fokussiert sind, nämlich Hoffenheim und Darmstadt. Da geht es vor allem darum, erstmal dem Gegner das Spiel zu zerstören. Und dann haben wir eine ganze Reihe von Teams, die sagen, wir werfen jetzt einfach alles nach vorne und hinten darf das Scheunentor einfach nur ein bisschen, es darf nur um ein Tor kleiner muss es sein, als wir vorne schießen. Und da haben wir eben Hannover, wir haben Werder, wir haben Stuttgart und wir haben die Eintracht aus Frankfurt, die in einem bemerkenswerten Sonntagsspiel 3-2 gegen Wolfsburg gewonnen haben. Und jetzt will ich die Frage nicht wieder an Tobi stellen. Das tut mir ein bisschen leid. Ich kann nicht immer nach den direkten Konkurrenten fragen. Deswegen, Thomas, kriegst du jetzt nochmal die Frage. Erklär mir doch mal bitte dieses Spiel. Und wenn wir jetzt Tabu spielen würden und ich gemein wäre, würde ich sagen, verwende nicht das Wort Momentum.
Oder Alex Meyer. Ja. Es ist merkwürdig heute. Ich glaube, klar, beim Fußball sagt man doch so schön, verkompliziert sich alles durch die Anwesenheit des Gegners. Mhm. Und da hat der VfL Wolfsburg, glaube ich, riesige Probleme mit. Abgesehen davon, dass natürlich da die Transfers nicht funktioniert haben. Sie hatten sich weit mehr von Draxler erhofft, sie hatten sich weit mehr von Schürrle erhofft. Und spielen, so habe ich das Gefühl, in der Bundesliga fast am weitesten unter ihrem Potenzial. Und wie instabil sie sind, hat man ja wieder gesehen. Also 3 Tore von Alex Meyer, der natürlich sensationell ist. Das Spiel zum Kippen, sie machen dann sogar noch das 2-2. Mhm. Kurz vor Schluss. Damit wäre eigentlich alles gut und dann ist es aber auch so richtig typisch VfL Wolfsburg, dass er dann noch einen kassieren. Ganz, ganz merkwürdiges Spiel. Besonders ärgerlich, ich habe nebenher auch noch Monopoly gegen meine Tochter verloren.
Mein Gott, du hast einen gebrochenen Tag und wir haben die ganze Zeit hier Tobi so in Watte gepackt. Dabei hattest du ja den viel härteren Tag. Ja, das ist bitter. Aber dann würde ich auch die Schuld bei dir suchen, ehrlich gesagt. Da bist du wahrscheinlich mit einer schlechten Taktik ins Spiel gegangen, warst nicht voll motiviert und wahrscheinlich hast du auch letztlich nicht die Anweisung vom Trainer befolgt.
Nein, das war alles Pech.
Ach so. Ja, das hört man ja oft von Teams, die hinten drin stehen.
Kinderdusel.
Ja, das kennt man. Kinder sind die Bayern, das Bayern München, das Real Life. Gut, kommen wir doch nochmal zurück zu diesem Spiel. Tobi, Wolfsburg kann eigentlich den Sack zumachen, schon in Halbzeit 1, da war Eintracht furchtbar schlecht, gerade auf den Außen, sie sind früh draufgegangen, dann kam ein langer Ball und schon hatte Wolfsburg eine Überzahlsituation auf den Flügeln und mit Hasebe und Oczipka haben da jetzt zwei gespielt, die nicht den besten Tag hatten in Halbzeit 1. Woran liegt's denn, dass Wolfsburg das nicht hinkriegt, in so einer Situation das 2-0 zu machen und mutmaßlich den Deckel drauf zu machen. Fällt da jetzt der Name Bas Dost?
Ja, wäre vielleicht eine der Möglichkeiten. War so ein bisschen wie Schalke gegen Bremen, ne? Die führten ja auch die Schalke 1-0 und auch da fehlt es dann, den Sack zuzumachen. Wolfsburg hat allen voran ein unfassbares Auswärtsproblem. Ne? Also die sind ja tatsächlich auswärts noch schlechter als 96 und Hoffenheim. Die haben 6 Punkte geholt aus 9 Auswärtsspielen.
Mhm. Tabellenletzter damit, was schon krass ist, wenn man insgesamt Tabellensiebter ist.
Genau, also das ist wirklich schon erschreckend, wie man das dann noch kombinieren kann. Und es kommt ja immer wieder diese Spiele von Wolfsburg auswärts, dass es quasi mit Ansage kommt. Also auch heute bei Twitter, es war wirklich vorher schon zu lesen, naja, ist ja klar, dass die auswärts nichts reißen in Frankfurt. Und so kam es dann letzten Endes auch. Also ich weiß nicht, kann man es vielleicht versuchen mit der Doppelbelastung, dass man sagt, die sind einfach...
Ja, aber die kommen gerade aus der Winterpause.
Ja, Tobi. Die natürlich jetzt am 18. Spieltag nicht, aber wenn man sich den Spielplan in der Hinrunde anguckt, da ist halt doch schon mit Champions League, Pokal sind sie jetzt inzwischen raus, aber immerhin die zweite Runde gegen die Bayern erreicht. Das ist vielleicht einfach für Wolfsburg ein bisschen viel und dazu diese Kombination, du hast es vorhin angesprochen, dass die Neuverpflichtung nicht das bringen, was sie vielleicht sollen, wenn man sich überlegt, ich weiß nicht, 30 Millionen für Schürrle hat jetzt sein erstes Tor geschossen. Ja, da kann man sicherlich sagen, da ist noch Luft nach oben, was zum Beispiel den Schürrle angeht. Mhm.
Tatsächlich, also auch wenn ich das jetzt ein bisschen abgekanzelt habe, aber die Doppelbelastung kann man als Argument anführen, wenn man sich anguckt, wo die Niederlagen in der Hinrunde entstanden sind. Da hatten wir einmal nach dem Spiel gegen Manchester, haben sie gegen Gladbach verloren. Dann haben sie nach einem Spiel gegen Eindhoven, haben sie gegen Mainz verloren. Und nach einem Spiel gegen Moskau haben sie bei Augsburg nur ein 0-0 geholt. Das war eins der furchtbarsten Spiele überhaupt. Und wiederum nach einem sehr guten Spiel gegen Manchester, wo sie das Weiterkommen sicher gemacht haben, dann zu Hause 1-1 gegen den HSV. Also vielleicht ist das für die Gesamtheit betrachtet der Grund für die Auswärtsschwäche. Jetzt haben wir über Schürrle schon gesprochen, der tatsächlich ja eins seiner besseren Spiele gemacht hat, auch erfolgreich war. Ich würde gern noch über zwei, drei andere Namen sprechen, denn ich fand, dass Julian Draxler so gut wie nicht existent auf dem Platz war. Christian Tresch auch irgendwie einen rabenschwarzen Tag erwischt. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, Thomas, dass der wichtigste Spieler, der gerade fehlt, Luis Gustavo ist. Denn die Doppelsechs hat mir also jetzt zumindest in diesem einen Spiel überhaupt nicht gefallen.
Nein, das war nichts. Dafür ist auch, glaube ich, Gila Wogi zu schwach, auch wenn er immer wieder starke Momente hat. Da fehlt Luis Gustavo definitiv enorm. Vor allem, weil dann der Übergang ins Angriffsspiel enorm erschwert wird, wenn eben so ein Trash wie gestern wirklich einen schwarzen Tag hat. Und dann kommen die Bälle erst gar nicht auf den Außen an, wo dann vielleicht rechts Caligiuri, der glaube ich auch sehr früh ausgewechselt wurde, und links Draxler damit was anfangen könnten. Und Julian Draxler, das war schon auf Schalke so, ist kein Spieler, der hingeht, ein Spiel an sich reißt und das entscheidet, sondern er ist ein Spieler, der hervorragend in ein gut fließendes Spiel hineinpasst, um dann da wirklich nochmal mit guten Szenen herauszuragen. Aber er war noch nie ein Spieler, der jetzt gesagt hat, okay, wir liegen 2-0 zurück, jetzt aber hochkrempeln und ab geht's.
Ja, ab geht's.
Da würde man, glaube ich, auch von ihm zu viel erwarten.
Und auf der anderen Seite hat genau das die Eintracht gemacht, hat das Spiel gedreht, Alex Meyer, 3 Tore, wir haben es noch gar nicht oft genug erwähnt, so sehr, wie man es herausstellen müsste. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, wie stark ist die Eintracht denn jetzt gerade, Tobi, wie würdest du das bewerten?
Also diese Kampfgeschichte, finde ich, muss man den Frankfurtern wirklich hoch anrechnen, sich nach der ersten Halbzeit, wo wirklich nicht so viel zusammenlief. Ich glaube, da gab es auch noch eine Szene, hat Aigner den Draxler gefoult im Strafraum, hätte noch Elfmeter geben müssen. Also eigentlich wäre das Ding zur Halbzeit schon gegessen gewesen. Sich dann da rauszuziehen, tatsächlich in Führung zu gehen und dann aber auch nicht nachzulassen, als man das 2-2 gekriegt hat. Also ich fand, es war dann trotz allem ein offenes Spiel, viel Rambazamba nach dem 2-2. Beide hatten Bock drauf, das Spiel noch zu gewinnen. Frankfurt hat da gegen den Champions-League-Teilnehmer Wolfsburg gegengehalten. Und das war schon beeindruckend. Und ob das dann am Ende der Saison, weiß ich nicht, für Platz 14 oder 15 oder vielleicht doch nur 16 reicht, das hängt sicherlich auch ein bisschen davon ab, wie Meier drauf bleibt. Und jetzt müssen wir ihn einfach so über den grünen Klee loben, wie er es auch verdient hat. Der Junge ist einfach so wichtig für Frankfurt. Man stelle sich vor, der würde verletzt ausfallen oder ähnliches. Ich glaube, das wäre das, was dann die Eintracht tatsächlich nochmal in größere Probleme bringt. Aber mit einem Meier, der seine normale Form abruft, und da gehören dann halt leider auch mal 3 Tore in einem Spiel gegen Wolfsburg dazu, sollte die Eintracht unten nicht ganz mehr reinrutschen, glaube ich.
Ich glaube, es gehört noch dazu, dass sie vielleicht nach Darmstadt unten drin den höchsten Drecksackfaktor haben. Wenn wir uns dieses Kampfbetonte auch anschauen. Ich glaube, dass dafür auch Huschti ein guter Mann ist. Sie haben den Zambrano hinten drin stehen. Gut, da kann es auch mal schnell eine rote Karte geben. Aber Russ und Aigner auf der rechten Seite, der gerne auch mal leider sehr, sehr gute Torchancen dann versemmelt, aber doch, glaube ich, sehr wichtig ist. Der Torhüter war ein guter Griff, der Tscheche Radetzky. Da könnte was gehen. Für mich am Ende auch keiner der Absteiger. Tut mir leid, Tobi.
Ja, man darf gespannt sein. Jetzt spielen sie auswärts bei Augsburg. Ich kann mich erinnern, in der Hinrunde war der Auftakt gegen Wolfsburg auch. Es war zwar ein 1-2, aber gerade in der zweiten Halbzeit war die Eintracht richtig gut. Und dann kam mit Augsburg so ein bisschen das spielerische Kryptonit für Eintracht und hat den mal so richtig den Keilriemen vom Zahnrad genommen. Mal gucken, wie sie da jetzt dann bestehen. Und dann zu Hause gegen Stuttgart, da erinnere ich mich an lustige 4-5 Spiele, Es wird auf jeden Fall Spektakel geben. Man bekommt bei Armin Fee schon das, was man erwartet. Das muss man so sagen, auch wenn es für die Fans der jeweiligen Mannschaft nicht immer ganz so leicht zu ertragen ist. Wir haben jetzt über alle Spiele des Spieltags gesprochen und aufmerksame Zuhörer werden festgestellt haben, ab Platz 3 gab es kein Team mehr, das gewonnen hat, bis hinunter zu Platz 10. Das heißt, Platz 3 bis 9 haben alle keinen Sieg landen können und von Platz 10 grüßt fröhlich winkend mit 23 Punkten der FC Ingolstadt nach einem 1:0 gegen Mainz 05. Und da muss ich die Frage stellen, Tobi, was hat man verpasst, wenn man dieses Spiel nicht gesehen hat?
Nee, du müsstest mich, glaube ich, eher fragen, wie viel hast du von dem Spiel gesehen? Und dann sage ich, ich habe so gut verpasst. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht so wirklich viel zu sagen zu dem Spiel, weil ich das tatsächlich nur in einer kurzen Zusammenfassung gesehen habe. Es gab einen Elfmeter, wo der Mainzer Verteidiger, ich weiß gar nicht mehr welches war, aus, glaube ich, 1,50 Meter, aber mit so viel Schwung angeschossen wurde. Der hatte die Hand, also man kann auf jeden Fall über den Elfmeter diskutieren.
Der war geschenkt,
Genau, es gab vorher nochmal eine Situation, da hat Mainz im Strafraum den Ball, ja, das war schon mit der Hand geführt und dann auch sich dadurch deutlichen Vorteil verschafft. Das wurde nicht gegeben. Der ein oder andere würde da vielleicht irgendwie einen Zusammenhang sehen. War auf jeden Fall ein Elfmeter, der so einigermaßen grenzwertig war. Vermutlich war es einfach auch mal kein Elfmeter. Und dann führt Ingolstadt 1:0 und zieht sich in der zweiten Halbzeit zurück, lässt Mainz das, oder Mainz versucht es zumindest, das Spiel zu machen. Ingolstadt stand aber ziemlich stabil hinten, wie ich fand. Und jetzt haben die tatsächlich, ich glaube, mit 12 geschossenen Toren haben die 23 Punkte zusammen. Mhm. Unter anderem 9 Punkte vor dem direkten Abstiegsplatz entfernt. Und das ist doch, aus Ingolstädter Sicht, ist das doch schon eine ziemlich, ziemlich gute Nummer.
Ganz genau. Vor allem, wenn man sich anschaut, dass dann meistens am Ende doch die defensiv stabilen Teams drin bleiben. Brauchen sie sich erstmal keine großen Sorgen machen. Problem ist natürlich, dass sie sehr wenig Tore erzielen. Also 12 Tore, das ist schon, meine Herren, das ist schon verdammt wenig. Aber wer über Ingolstadt gesprochen hat vor dem Rückrundenstart, da haben alle gesagt, ja, sie müssen das Tore schießen lernen und so geht das nicht weiter. Und was ist, sie gewinnen wieder 1:0. Ne? Mhm.
Ja, hat ja auch Hasenhüttl gesagt. Also wenn wir wieder mit 11 Toren 20 Punkte holen, dann ist ihm das Stürmerproblem eigentlich auch egal.
Die haben 23, glaube ich. Ich denke mal, dass ja 35 werden reichen. Jo.
Also Punkte
kann man sicherlich noch irgendwo einsammeln, ja.
Wobei das bei denen ja fast
35 Tore werden sie nicht erzielen, befürchte ich.
Also wir sind alle drei, denn ich schließe mich euren Meinungen an, entspannt, was die Abstiegssituation vom FC Ingolstadt angeht. Und jetzt würde mich interessieren, wie seht ihr denn die Situation von Mainz 05? Denn auch ohne das Spiel jetzt überbewerten zu wollen, spielerisch wäre ein 1:1 drin gewesen, aber es war jetzt auch nicht so ganz das Gelbe vom Ei und mit einem möglichen, egal ob er kommt oder nicht, Abgang von Yunus Malli ist die Frage, wie sich das noch weiterentwickelt.
Tobi, das hat der Spieler, Entschuldigung.
Nee, Thomas, dann leg du los bitte, ja, klar.
Ach so, du wolltest den Tobi sprechen lassen. Ja. Mainz hat ja jetzt erstmal nicht viel mit Hannover zu tun, ausnahmsweise, ne? Immerhin.
Ja, ich wollte ihn fragen, ob sie vielleicht noch was mit denen zu tun bekommen. Nee, sag sie, leg mal los, Thomas.
Malli war gestern nicht besonders, aber das ist natürlich der Spieler, den du nicht verlieren darfst. Eine ganz klare Sache. Wenn du jetzt 11 Millionen für ihn bekommst, Mainz ist bekannt dafür, dann immer doch noch irgendwie eine Alternative aus dem Hut zu zaubern. Aber dafür sind sie halt auch tabellarisch aus meiner Sicht noch nicht sicher genug. Und er bringt halt den Schuss Extraklasse, den du brauchst, um halt mal so vermeintlich ausgeglichene Spiele gegen den Tabellennachbarn dann zu Hause doch 2:1 zu gewinnen. Für mich keine Frage, dass man den eigentlich nicht hergeben darf. Und daran hängt auch, da würde ich gar nicht groß über das Spiel von gestern reden, an dieser Personale hängt für mich auch sehr, wie es dann in der Rückrunde weitergehen wird.
Sie haben ja auch keinen Bedarf, ihn abzugeben. Also in meinen Augen. Der hat noch 2,5 Jahre, hat er noch einen Vertrag in Mainz. Und es ist jetzt ja nicht so, dass man jetzt noch Geld kriegen könnte und dann gibt's gar nichts mehr. Also diese Situation entsteht doch da nicht. Von daher kann man auf jeden Fall die Saison mit ihm zu Ende spielen. Ich glaube, das werden sie auch tun. Und ich denke, es wird irgendwie so in Richtung, sie stehen nicht ohne Grund nebeneinander in der Tabelle, wie Köln laufen. Also für oben reinstoßen reicht's dann doch nicht ganz. Aber mit unten wird man nichts Dramatisches mehr zu tun haben, glaube ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Mainz noch einen großen Einbruch erleidet, mehrere Spiele ohne Sieg oder ähnliches. Dafür ist man, glaube ich, dann doch ja, konstant genug und abgeklärt genug, um das Ganze nach Hause zu schaukeln. Mhm.
Interessant fand ich, dass Muto nicht von Beginn an gespielt hat. Muto und Mali waren ja somit die wichtigsten Spieler der Hinrunde und jetzt erstmal auf der Bank gestartet, stattdessen Córdoba vorne drin und Samperio auf dem Flügel. Nur als Fußnote finde ich ganz interessant, das zu beobachten, wie das jetzt weitergeht in den Spielen. Ich glaube, zu Hause gegen Gladbach und dann auswärts, ach ja, bei einem Team namens Hannover 96.
Hm, toll, ne?
Also wenn Córdoba da wieder, also keine Torvorlagen, kein Torschuss, ja, keine indirekte Vorbereitung, keine Flanke, 31 Ballkontakte, also hätte man wahrscheinlich doch eher Herrn Muto spielen lassen sollen. Mhm.
Naja, aber der Tobi, der leckt sich schon die Finger, wenn er daran denkt, dass Córdoba vielleicht auch gegen Hannover aufläuft und vielleicht wird das ja euer Befreiungsschlag, Tobi. Wir werden es dann beobachten.
Der ist doch für Leverkusen schon angesetzt.
Ach so, Entschuldigung. Ja. Wie konnte ich das Spiel übergehen? Okay, dann halten wir fest, Befreiungsschlag gegen Leverkusen für Hannover. Damit kann man sich eigentlich das Schauen des nächsten Spieltags eigentlich auch fast schon sparen. Danke, Tobi. Niemand mag Spoiler, aber gut. Gibt es denn noch etwas zu diesem Spieltag, was ihr gerne noch besprochen hättet?
Nee, ich bin restlos durch mit dem Spieltag.
Das glaube ich.
Das kann ich mir vorstellen. Also hat mir auch aus der Ferne hat mir das wehgetan. Ich mag Hannover 96 unter anderem deswegen, weil ich vor 25 Jahren immer beim Bundesliga-Manager mit denen gespielt habe, weil ich das Wappen so schön fand. Oh. Aber das würde mir auch echt wehtun, wenn die runtergehen würden.
Und weil wir den einen oder anderen Spieler immer zur Fortuna durchreichen.
Ja, toll. Herzlichen Dank nochmal für Jakob Nahn.
Können wir denn da ein kleines Update bekommen? Hat uns ein
schönes Ei ins Nest gelegt.
Gib uns da mal ein Update, Thomas. Was macht denn die Fortuna gerade? Hoffentlich trainieren.
Testspiele verlieren. Heute allerdings haben sie 1-0 gegen den ungarischen Vertreter Szeged gewonnen. Und jetzt wird natürlich alles gut.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Wie immer.
Ist schön, dass du dir trotzdem Zeit genommen hast für diesen Podcast und nicht ausgiebig feiern gefahren bist. Das dürfte so ungefähr das spannendste Spiel des Wochenendes gewesen sein, neben dem 5-4 von Liverpool bei Norwich. Aber halt nur auf Platz 2 dahinter.
Meine Brille ist noch so gerade ganz, also ja. Braucht man sich keine Sorgen machen.
Ach ja, dieser Kloppo, er schreibt schon immer wieder schöne Geschichten. Ihr Lieben, wenn ihr nichts mehr hinzuzufügen habt, würde ich euch nur noch sehr herzlich danken für die Zeit, die ihr euch genommen habt und für die Einblicke, die wir bekommen haben. Ich kann nur auffolgen, folgt bitte diesen beiden Herren bei Twitter. Zum einen @RunnerTobi, der leidgeprüfte und trotzdem überaus sympathische Hannover 96-Fan. Vielen Dank, Tobi.
Danke, Max.
Tobi, warte, sag doch noch mal eben schnell deine Absteiger. Das würde mich, also wenn wir noch mal alle drei einen Abstiegstipp abgeben würden, das würde mich noch interessieren. Du darfst auch Hannover nennen.
Ja, genau, da kommen wir ja in die Bedrulle, die ich eigentlich nicht mag. Also ich bin kein Fan davon, gegen die eigene Mannschaft zu tippen und tue mich da auch tatsächlich immer sehr, sehr schwer. Aber ja, dieses Spiel gestern hat aus dem eigentlich recht optimistischen 96-Fan einen ziemlich frustrierten gemacht. Also Thomas Schaaf hat bei der ersten Pressekonferenz hier in Hannover, die so gut besucht war wie, glaube ich, noch nie eine Pressekonferenz, hat er gesagt, er will nicht hören, dass das ein Endspiel ist gegen Darmstadt. Und an dieser Aussage habe ich mich immer so ein bisschen hochgezogen die Tage. Das war natürlich ein ganz klares Sticheln gegen die Presseberichterstattung in Hannover zu Frontex-Zeiten, als jedes Spiel ein Endspiel war. Wenn Frontex heute verliert, muss er wieder gehen. Ich persönlich fand aber schon, dass eben dieses Spiel gegen Darmstadt sowas wie ein Abstiegsendspiel ist und war. Zumindest
dann, wenn du es verlierst. Ich meine, wenn es gewinnst, genau. Natürlich nicht.
Ja? Ist nichts. Wenn du das gewinnst, ist nichts gewonnen. Völlig richtig. Aber du hast es verloren und das ist das große Problem. Du hast jetzt nicht 4 oder 1 Punkt Rückstand auf Darmstadt, sondern du hast 7 Punkte auf Darmstadt. Und wenn ich mich so an die letzten 2 Stunden erinnere, fiel ja dann doch des Öfteren, dass die Mannschaften, die da so zwischenstehen, zwischen Darmstadt und Hannover, dass da einige nicht zwingend Kandidaten sind für die letzten 3 Plätze. Und da habe ich eigentlich Darmstadt immer mit zugezählt, dass wir die irgendwie noch nach da unten kriegen. Aber jetzt sollst du in 16 Spielen 7 Punkte auf Darmstadt aufholen, wo du gerade mal 14 in der Hinrunde geholt hast. Also Darmstadt wird ja nun auch noch ein paar Punkte holen. Sie haben ja, wie gesagt, ihre Spielweise da entwickelt und können das auch sehr gut und haben diese 21 Punkte sich hart erarbeitet. Von daher, um jetzt die Frage dann tatsächlich doch noch zu beantworten zum Schluss, wenn ich heute Geld setzen müsste, würde ich sagen, Hannover 96 steigt ab, Werder Bremen steigt ab und auf den 16. Rang treffen wir am Ende vermutlich Darmstadt, ja.
Verrückt, das wäre genau mein Tipp gewesen. Tatsächlich sehe ich das ganz genauso wie du.
Ich würde sagen, von 16 runter Hoffenheim, Bremen, Hannover.
Da sind wir alle nicht besonders
Bremen-freundlich.
Ja, wir sind alle nicht Bremen-freundlich und Hannover-freundlich schon gar nicht. Und das, obwohl wir einen in der Runde haben.
Ja, also das ist natürlich nicht mein Wunsch. Das muss ich an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen, bevor es jetzt bei Twitter die großen Beschwerden gibt. Ich glaube natürlich bis zum letzten, na, das spielen wir in München, bis zum vorletzten Spieltag, glaube ich, dass wir das noch irgendwie schaffen und dass Thomas Schaaf die richtige Wahl war und Hugo Almeida und Adam Solloy die Tormaschinen der ersten Liga werden und zusammen irgendwie 15 Tore machen. Glaube ich weiterhin natürlich dran, aber wenn ich Geld setzen müsste, dann sähe das ein bisschen anders aus.
Ja, aber macht das mal lieber nicht, das soll man nicht tun. Und es bleibt uns ja nichts anderes übrig, als es auf uns zukommen zu lassen. Und irgendwie macht es das ja auch ganz nett. Und schon an diesem 18. Spieltag gab es ja wieder Dinge, die einen überrascht haben. Da muss ich nur an diese beiden wirklich sehr schönen Sonntagsspiele erinnern. Die waren wirklich für einen neutralen Zuschauer sehr gut anzusehen. Das heißt, wir gucken uns das jetzt noch 16 Mal an. Und dann schauen wir einfach. Dann lade ich dich nochmal ein, Tobi.
Ja, und solange es noch möglich ist. Ist ja eine Erstrunden-Podcast.
Nach dem Bayern-Spiel.
Ja, schauen wir mal, Tobi. Vielleicht gibt's ja ein... Ja, wobei, es gibt ja auch Zweitliga-Formate. Bevor ich jetzt hier ein eigenes ankündige. Gibt da noch
Zweitliga-Formate?
Hannover liebt auf meinsportradio.de wird weiter bestehen. Und wenn es dann umbenannt wird in trotzdem Hannover liebt oder irgendwie sowas.
Das ist die beste Nachricht. Und das ist überhaupt auch der richtige Zeitpunkt, um nochmal zu empfehlen, diesen Podcast zu hören. Denn die meinsportradio-Podcasts haben jetzt alle eigene Feeds. Das heißt, ihr könnt jetzt zum Beispiel Hannover liebt abonnieren und habt nur die Episoden zu Hannover 96 im Podcatcher. Und das ist sehr empfehlenswert. Bitte tut das.
Dem schließe ich mich an.
Und ebenso empfehlenswert ist es, dem lieben Thomas Nowak vom Sportinformationsdienst auf Twitter zu folgen, @dagobert95, woher die 95 kommt, das solltet ihr inzwischen erraten haben. Oder er ist 21 Jahre alt.
Nein, leider nicht.
Nachdem wir schon mit deinem Sohn Bekanntschaft machen durften, konnte man das vermuten. Thomas, vielen herzlichen Dank. Das war deine Rasenfunk-Premiere. Ich hoffe, es hat nur ein bisschen wehgetan.
Nur ein kleines bisschen. Ich danke.
Gut, folgt diesem Mann und ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche. Achtung, die 51. Schlusskonferenz wird erst irgendwann am Montag entscheiden. Das wird es jetzt in der Rückrunde öfter geben, dass mal in der Sonntagnacht publiziert wird und mal erst am Montagmittag, Nachmittag. Ihr werdet euch dran gewöhnen. In diesem Sinne, eine schöne Woche euch. Wenn ihr Lust habt, empfehlt uns weiter und bewertet uns bei iTunes. Und ansonsten hören wir uns am nächsten Montag nach dem 19. Spieltag. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.